Orientierung am Finanzmarkt zeigt auch an dem Punkt eine problematische Kontinuität zu der Euphorie des Finanzmarkts sozusagen vor der Finanzkrise.
Finanzpolitik, finde ich, muss immer eingebettet sein in einen Policy-Mix, der eben auch zum Beispiel richtige Preissignale setzt, dass nachhaltiges oder nicht nachhaltiges Wirtschaften wirklich teurer wird, über die Internalisierung externer Kosten nachzudenken. So ein Finanzsystem zu haben, was nicht dysfunktional ist, was im Prinzip Transparenz über alle Daten hat und was die planetaren Grenzen schützt und dass bei jeder Finanzentscheidung dieser Transformationsbeitrag klar ist, dass der auch bewusst ist, dass die Rolle von Banken sich verändert.
Silke hat die Aktienrente angesprochen. Wenn die doch dazu gedacht ist, mehr Lebensqualität im Alter, mehr Sicherheit zu bringen, das Geld aber aktuell noch so investiert wird vielleicht, dass es eben gar nicht zu mehr Lebensqualität nachher führt, sondern im Gegensatz dazu noch zu mehr Zerstörung beiträgt, dann ist das ganze Konzept ja in sich eigentlich ad absurdum geführt. Geld regiert die Welt, heißt es häufig. Ich glaube, Geld gestaltet die Welt.
Herzlich willkommen zusammen. Ich möchte euch alle herzlich begrüßen zur dritten Folge des Podcasts in der Reihe Visionspapiere von Economists for Future und Future Economies. Heute geht es um die Transformation des Geld- und Finanzsystems und um das zu diskutieren, haben wir drei sehr interessante Gäste aus verschiedenen Perspektiven eingeladen. Zuerst Aaron Saar vom Hamburger Institut für Sozialforschung, ein Philosoph und Geldsoziologe. Dann Silke Stremlau, die Vorsitzende des Sustainable Finance Beirats der Bundesregierung und Laura Merwels-Kemper, die Leiterin für Strategie und Entwicklung bei der GLS Bank.
Okay, und dann würde ich jetzt hier gleich mal anfangen, einfach mit einer kurzen Vorstellung, sondern dass ihr euch auch, falls ihr noch nicht untereinander bekannt sind, kennenlernt und mit der Frage anfangen, wie seid ihr eigentlich zu diesem Thema gekommen, also Nachhaltigkeit und Finanz und Geld sozusagen, zu verbinden. Was ist da euer Zugang und was ist eure Motivation, sich mit dem Thema zu beschäftigen? Und da würde ich vielleicht, so wie es jetzt bei mir in den Kacheln ist, anfangen mit der Silke.
Ja, gerne, Andreas. Genau, ich bin von Haus aus Sozialwissenschaftlerin und bin mit dem Thema Nachhaltigkeit eigentlich verbunden seit meinem 13. Lebensjahr und habe da eine Jugendumweltgruppe Green Future gegründet und war klassisch umweltbewegt, mobil ohne Auto, dann eine Bürgerinitiative gegen Müllverbrennung gegründet, in der kirchlichen Jugendarbeit aktiv, Praktikum bei Greenpeace gemacht und habe eben Sozialwissenschaften studiert mit Umweltpolitik, Umweltplanung als Schwerpunkt und hatte am Anfang eigentlich gar nichts mit dem Thema Finanzen zu tun, sondern habe mich eben mit Nachhaltigkeit dann eben auch wissenschaftlicher Art beschäftigt, Nachhaltigkeitsindikatoren für Kommunen entwickelt und dann aber nach meinem Studium die erste Stelle beim IMUG angefangen. IMUG steht für Institut für Markt, Umwelt, Gesellschaft und war eine der ersten Nachhaltigkeitsratingagenturen in Deutschland. Und da habe ich im Jahr 2000 angefangen als Nachhaltigkeitsanalystin für den Finanzmarkt und habe da dann eigentlich relativ schnell verstanden, hey, man muss sich nicht nur an Werktore dranhängen, um irgendwas zu erreichen und demonstrieren und Unterschriften sammeln, sondern man kann über den Finanzmarkt, über die Rechte von Aktionären sehr viel erreichen, weil man Druck auf Unternehmen ausüben kann. Und dann habe ich eben angefangen, mich mehr mit diesem Thema nachhaltiges Investment zu beschäftigen. Das mache ich jetzt seit 24 Jahren in den verschiedensten Positionen. Und also mich treibt immer noch eigentlich eine andere Art von Wirtschaft an, eine andere Art von Gesellschaft an, die zukunftsfähig ist, die lebenswert ist und wo wir im Einklang mit der Natur leben. Und da ist einfach die Wirtschaft ein ganz großer Player und die Finanzwirtschaft noch viel mehr, weil die das nötige Geld dafür zur Verfügung steht. Und an dieser Schnittstelle zu arbeiten zwischen Finanzmarkt, Nachhaltigkeit und das zu integriert zu betrachten, jetzt noch sehr stark mit einem politischen Fokus, das ist einfach höchstgradig spannend. Und ja, es bewegt sich ja auch in Teilen etwas in die richtige Richtung.
Ja, vielen Dank. Dann würde ich jetzt als zweites an Aaron geben so, und dich auch dieselbe Frage stellen, was dein Zugang zum Thema Geld und Nachhaltigkeit ist und deine Motivation daran zu arbeiten.
Ja, das Thema Nachhaltigkeit ist bei mir sozusagen ganz anders als bei meiner Vorrednerin und eher so sozusagen am Rand einer Beschäftigung mit Geld und Finanzen gekommen. Also das ist bei mir biografisch im Ausgang der Finanzkrise von 2008 gewesen. Ich habe ein Philosophiestudium beendet 2010 zu Dingen, die gar nichts mit Wirtschaft zu tun haben. Da ging es um abstrakte Eigenschaften, analytische Philosophie. Und das hat mich dann 2010, 2011 sozusagen gar nicht befriedigt, sondern was ich und andere, die damals, glaube ich, fertig waren, wollten, war irgendwie zu verstehen, was jetzt im Finanzsystem eigentlich da gerade passiert ist. Und das merke ich auch immer wieder, dass man das dazu sagen muss, weil das zum Beispiel bei meinen Studierenden eben eigentlich gar keine es hat einfach eine historische Dimension. Ja, es war mal irgendwann eine Finanzkrise, aber für mich war das biografisch irgendwie aufregend und spannend, und deswegen habe ich dann meiner Promotion in der Wirtschaftssoziologie angefangen, mich mit der Rolle von Banken und der Geldschöpfung in Zuge der sozusagen in der Vorgeschichte der Finanzkrise zu beschäftigen. Das ist eine Debatte, die ja dann sowohl auf politisch-aktivistischer Seite als eben auch auf wissenschaftlicher Seite enorm Fahrt aufgenommen hat nach der Finanzkrise. Und da ist dann die Nachhaltigkeit insofern hinzugekommen, als dass gar nicht sozusagen ein strukturierendes Thema war, sondern dann die Fragen, was sollte das Bankensystem oder wie sollte denn die Geldschöpfung eigentlich etwas anderes machen? Warum beschäftigt man sich eigentlich damit? Und dann kamen ja sozusagen Ideen von grüner Geldschöpfung von Zentral- und Privatbanken auf, und das Thema ist eher dann auf mich zugekommen. Und das führt natürlich, also auch, glaube ich, für unser Gespräch heute dazu, dass meine Perspektive darauf eben eine ist, die nicht aus der Praxis kommt oder aus der Beschäftigung jetzt sozusagen mit konkreten und oft auch mit realisierbarem, sondern eher sozusagen aus einer makroskopischen Perspektive, was dann sozusagen man natürlich auch der Beschäftigung manchmal anmerkt, und ich deswegen es auch enorm spannend finde, diese Perspektiven sozusagen da weiterzuführen sozusagen und zusammenzubringen, weil das auch oft eine, glaube ich, eine Schwäche der Art ist, wie Nachhaltigkeit und Green Finance oft auch so als so eine Leerstelle in der Debatte verhandelt wird, dass dann gesagt wird, und was machen wir dann? Naja, Nachhaltigkeit, was immer das dann genau bedeutet, darum müssen sich dann andere kümmern, und das ist dann oft auch unbefriedigend, aber umso spannender für mich auch.
Ja, vielen Dank. Und das ist ja auch so ein bisschen unser Ziel hier, dass wir eben das sehr systemische und sehr praktische Perspektiven versuchen hier zu integrieren. Und jetzt gehen wir vielleicht auf eine mehr praktische Perspektive. Was ist dein Zugang und deine Motivation, Laura?
Ich komme eigentlich so von meiner Lebenseinstellung her aus einer sehr naturverbundenen, nachhaltigen Ausrichtung, was das eigene Wesen und das Leben so angeht. Und habe dann im Studium schon versucht, das bei den Wirtschaftspraktiken, bei den Wirtschaftstheorien mit einfließen zu lassen. 2009 habe ich den mit dem Bachelor angefangen. Und dann nannte sich das noch Green Business Management. War so einer mit der ersten Studiengänge, die so wirklich die Verknüpfung zwischen Nachhaltigkeit und BWL in den Vordergrund gestellt haben. Und ich habe während des Studiums gemerkt, dass ganz häufig, gerade in Unternehmen, immer wieder finanzielle Argumente entweder angebracht werden gegen Nachhaltigkeit oder sich dann über einen Business Case für Nachhaltigkeit eigentlich Unternehmen bewegt haben. Ich habe bei einem Praktikum in einem großen DAX-Konzern auch noch erlebt, dass es insbesondere dann Bewegung gibt in Richtung Nachhaltigkeit, wenn ein großer Investor droht, sich ansonsten zurückzuziehen. Das war dann meine Motivation, nochmal stärker im Master auch in die Finanzfeld oder Finanzwelt einzusteigen und dabei immer das Thema Nachhaltigkeit wirklich mitzudenken. Und in meiner Promotion am Bankenlehrstuhl an der Uni Bochum habe ich dann den Fokus nochmal stärker auch auf Banken gelegt, aber auch immer wieder mit dieser verbindenden Perspektive. War parallel in der Nachhaltigkeitsstrategieberatung auch tätig und habe dann aber mit der GLS Bank eigentlich so die Arbeitgeberin gefunden, die auch von der Wertehaltung wirklich dahinter steht und die Perspektiven verknüpft. Und fühle mich da jetzt total wohl, leite mittlerweile die Abteilung Strategie und Entwicklung und kann da wirklich so mein Herzensanliegen auch in die tagtägliche Arbeit einbringen.
Okay, super, vielen Dank. Dann danke für die Vorstellungsrunde. Und ich würde jetzt gleich mit der ersten Frage bei Laura bleiben, weil du hast ja erwähnt, dass du gesehen hast, dass Finanzinstitutionen, Investoren, Banken eben diese Hebelwirkung haben bei den Unternehmen, dass sie irgendwas nachhaltiger machen. Und da würde ich einfach nochmal fragen, wie genau funktioniert das? Was ist dieser Mechanismus? Also was macht die Bank oder der Investor, Und wie wirkt sich das auf das Unternehmen aus?
Damals, was ich mitbekommen habe, war tatsächlich so, dass ein großer Investor, ein großer Pensionsfonds gesagt hat, ich ändere meine Anlagekriterien, ich verschärfe nochmal den Aspekt der Nachhaltigkeit, ich weite das aus. Und hat dann eben das Unternehmen um Stellungnahme gebeten, wie es in der Hinsicht wirkt und auch gesagt, wenn ihr zu folgenden Kriterien nicht mehr passt oder da nicht ausreichend ambitioniert auch Ziele, Maßnahmen nachweisen könnt, dann passt das zu unserer Anlagestrategie nicht mehr und wir werden unser Geld dann abziehen und woanders investieren. Und das war tatsächlich der Moment, wo auch der Vorstand, die Geschäftsleitung des Unternehmens tatsächlich sehr schnell und aktiv wurde, da doch dann bitte was zu verändern. Und das war der Moment, wo ich gemerkt habe, welche große Macht dann irgendwo auch solche Entscheidungen von beispielsweise Pensionsfonds haben. Und führt dann sehr stark dazu, sich auch nochmal zu hinterfragen, so welche Wirkung kann Geld dann auch erzielen? Geld regiert die Welt, heißt es häufig. Ich glaube, Geld gestaltet die Welt. Und an der Stelle hat man das sehr schön gesehen, wie, ne, wenn es richtig eingesetzt wird, es dann auch wirklich Handlungen von Unternehmen nach sich ziehen kann. Gerade bei Unternehmen, die es nicht aus einer intrinsischen Motivation heraus tun. Die gibt es natürlich auch. Und ich glaube, das verstärkt sich jetzt in Zukunft auch immer mehr. Dieses Wissen, gerade wenn wir stabile Systeme haben wollen, das heißt jetzt Ökosysteme, gesellschaftliche Systeme, Finanzsysteme, dass wir dann die Nachhaltigkeitsperspektive einbeziehen müssen. Aber das entwickelt sich ja erst. Das ist noch nicht bei allen aus einer solchen Denkweise heraus vorhanden. Und für den Fall, und damals ist jetzt ja auch schon einige Jahre her, war das eine echt tolle Hebelwirkung, das mal so live zu erleben.
Okay, vielen Dank. Kannst du vielleicht mal genau sagen, um welche Kriterien ist da in dem Fall? Also was sozusagen sich dann geändert hat?
Da ging es stärker um den Einbezug einer Klimaperspektive und einer Verschärfung dann der Berichterstattung zu Emissionen beispielsweise.
Okay, dann. Vielleicht würde ich jetzt gleich zu Aaron übergehen und hier ein bisschen an die makroskopische Perspektive auf diese Steuerungswirkung von des Finanzwesens und der Geldgeber eingehen wollen. Wir haben jetzt einen Fall gesehen mit einer Pensionskasse und einem Unternehmen, aber wenn wir uns das gesamte System anschauen, wie ist es aus deiner Perspektive, wie ist diese Steuerungswirkung des Finanzwesens, wie stark ist sie und kann sie aus deiner Sicht überhaupt zu größerer Nachhaltigkeit führen?
Ja, das ist eine große Frage sozusagen, welche Erwartungen man an so ein System insgesamt hat. Also man muss sich, glaube ich, erstmal klar werden und die Leute, die sich damit beschäftigen und sagen, haben das natürlich präsent, aber ich habe manchmal Zweifel sozusagen, inwieweit das in den Debatten so richtig präsent ist, dass das Finanzsystem natürlich eine enorme Steuerungswirkung für die Gesellschaftsgestaltung hat. Also deswegen würde ich auch das tatsächlich unterschreiben. Geld gestaltet die Gesellschaft. Aber wir haben oft, glaube ich, so eine Vorstellung davon, dass das Finanzsystem so eine Branche unter vielen ist, die neben anderen existiert. Und aus einer gewissen Perspektive mag das stimmen, aber es ist natürlich das sozusagen eigentlich die Infrastruktur, mit der wir das Geld bewegen, also die gesamte Wirtschaft betreibt. Und deswegen, glaube ich, kann man die Steuerungswirkung gar nicht stark genug beurteilen. Jetzt ist natürlich die Frage, wie viel Hoffnung steckt man in die sozusagen Initiativen einerseits von unten, dieses System zu bewegen. Und da sehen wir ja schon in den letzten Jahren einiges an Bewegung. Also einerseits gibt es Leuchtturmprojekte wie die GLS-Bank, die vorleben, dass es andere Modelle gibt. Aber es gibt ja auch im Bereich des Investitionskapitals sozusagen, wie das Beispiel ja sagt, ein verstärktes Interesse, nachhaltige Kriterien einzubinden. Die Frage ist dann natürlich immer, was das genau bedeutet. Also sozusagen, was ist das Kriterium, was da im Anschlag gebracht wird? Und darum, soweit ich das überblicke, gehen dann ja auch die Diskussionen der Praktikerinnen und Praktiker vor Ort. Ja. Weil dass Nachhaltigkeit als Label unterbestimmt ist, sozusagen muss man ja nicht dazu sagen, darum gibt es ja diese zahlreichen Initiativen und Gremien, die dann sagen, wir wollen aber dabei mitsprechen, was das genau bedeutet. Deswegen ist es sozusagen schwierig, glaube ich, pauschal zu sagen, welche Steuerungswirkung man da jetzt kurz- oder mittelfristig erwarten kann, weil ja alles im Fluss ist. Ja? Also sozusagen die Verhandlung, was gezählt werden darf als ein nachhaltiges Investment, ist in Bewegung von verschiedenen Akteuren, natürlich auch verschiedenen Interessen. Und welche Möglichkeiten der Umsetzung es gibt. Das ist das Dilemma, das hat man einfach sozusagen in einer Welt, wo eben auf der Seite der Definition und auf Seite der Investments einfach so viele Spieler auch mitspielen in diesem System.
Ja, super interessant. Eine Frage vielleicht noch. Du hast dich ja auch viel beschäftigt mit Geldschöpfung von den Geldinstrumenten, die wir nutzen durch die privaten Banken. Glaubst du, dass man daraus, also dass es möglich ist, dieses System oder diese Infrastruktur so umzulenken, dass sie Nachhaltigkeit priorisiert, wenn wir diese sehr politischen Debatten und die Definition, was eigentlich Nachhaltigkeit ist, mehr oder weniger lösen könnten? Aber gibt es auch inhärente Probleme mit dem jetzigen, mit der jetzigen Infrastruktur, die das Geld schöpft und zirkulieren lässt, die vielleicht sich mit dem Nachhaltigkeitsgedanken beißen oder den auch unter entsprechender Reform besser integrieren könnten?
Ich glaube schon, dass man zwei Ebenen oder zwei Frageebenen unterscheiden muss. Das eine ist, dass man sich sozusagen damit beschäftigen kann, wohin eigentlich Investitionskapital fließt, in Anführungszeichen. Also welche Anreize es für verschiedene Investmentstrukturen gibt. Eine zweite Frage, die aber in den letzten 10, 15 Jahren, würde ich mal sagen, größere Beachtung gefunden hat, ist die Frage, okay, aber was ist mit den Prinzipien der Geldschöpfung, also der Frage, wie das verfügbare Investitionskapital in die Wirtschaft eintritt? Weil wir da natürlich eine Entwicklung gesehen haben, die ist ja gut dokumentiert, dass die sozusagen Geldmengen sich seit vielen Jahren, Jahrzehnten eigentlich von zum Beispiel dem Wachstum des Bruttoinlandsprodukts, also dem Wirtschaftswachstum, entkoppelt haben. Das ist erstmal an sich sozusagen erstmal nur eine Beschreibung der Situation. Aber das sind ja die Grundlagen dafür, dass sich dann zum Beispiel die Expansion des Finanzsystems seit den 90er Jahren entwickelt hat und auch bestimmte Entwicklungen auf dem Immobilienpreismarkt möglich wurden. Und warum das nochmal eine andere Ebene ist, glaube ich, sieht man eben daran, dass die Frage, wo man das Kapital hinlenkt, glaube ich, nur zusammengedacht werden kann mit der Frage, wie das Geld eigentlich in die Wirtschaft eintritt. Weil man ja sozusagen einerseits, wenn man sich das jetzt in der Metaphorik vorstellt, einen kochenden Topf Wasser hat und sozusagen versucht, das Wasser oben abzuschöpfen. Und unten hat man eine Flamme, die weiterhin sozusagen Geld nach bestimmten Kriterien in die Wirtschaft einbringt. Deswegen glaube ich, dass diejenigen Leute schon überzeugende Argumente vorbringen können, die sagen, Investmentkriterien sind das eine, aber die Frage sozusagen, nach welchen Kriterien Geld überhaupt produziert wird, ist das andere. Und muss unbedingt mitgedacht werden, wenn man über Reformen nachdenkt. Das allerdings sind Reformen, über die wir ja im Detail vielleicht auch noch sprechen können, die sozusagen deutlich schwieriger anzugehen sind, ja, weil sie in Rechtsordnungen, die zum Beispiel jetzt bei uns mit der europäischen Rechtsordnung zusammenhängen, die in globaler Konkurrenz zu anderen Währungen und Geldformen stehen. Deswegen ist es auch kein Zufall, dass das, worüber wir in diesem Fall mehr reden, natürlich erstmal der Sache nach sozusagen kleinere Justierungen sind, nämlich Anreizstrukturen von Finanzinvestment, weil man das in gewisser Weise auch angehen kann, ja, während die Frage der notwendigen Reform nochmal eine andere ist, ne, sozusagen auf dem Papier eine andere ist als in der Reformpraxis.
Okay, danke. Dann würde ich jetzt an Silke geben. Du hast da auch Erfahrungen mit verschiedensten Akteuren und mit verschiedensten Reformvorschlägen, denke ich mal, gehabt. Und ich würde dich einfach fragen, wie du das auch einschätzt. Also was sind hier die Reformen, die große Hebelwirkung entfalten könnten, was kann man schnell machen? Also wo siehst du gerade die Debatte, wo man da ansetzen müsste?
Das ist ganz spannend. Ich glaube, dieses ganze Thema Geldschöpfung, das, was Aaron gerade thematisiert hat, wie kommt das Geld in die Welt, ist es zu viel da, wird in dem ganzen Sustainable Finance-Diskurs überhaupt nicht tangiert. 0,0. Das macht mal ein Geldgipfel der GLS-Bank. Vor vielen Jahren war ich da mal. Da ist das Thema Geldschöpfung sehr kontrovers diskutiert worden. Ich habe das noch vor Augen, die Debatte. Aber ich sage mal, das, was auf europäischer Ebene gerade reguliert wird, da bin ich aber trotzdem ganz froh. Es klingt jetzt sehr negativ, dass das Thema da keine Rolle spielt. Aber ich sage mal, das, worüber wir in der Politik und in Europa diskutieren, ist ganz klar, hey, wir stehen vor einer riesen Umbau unserer Gesellschaft. Diese diese sozialökologische Transformation erfasst alle Branchen. Wir müssen uns dekarbonisieren, wir müssen eine Kreislaufwirtschaft implementieren, wir brauchen eine Agrarwende, wir brauchen eine andere Art von Bauen. Und für diesen gesamten Umbau unserer Industriegesellschaft, der riesig groß ist, der wirklich so ist wie damals der Wechsel vom Ackerbau in die Industriegesellschaft, der braucht wahnsinnige Investitionen. Und dieses Geld muss umgelenkt werden von nicht nachhaltigen Branchen in nachhaltige Branchen. Und das hat die EU-Kommission erkannt. Und die hat auch erkannt, dass der Finanzmarkt da eine ganz wichtige Rolle spielt als Enabler, weil er das Geld sozusagen für Investitionen in die richtigen Bereiche zur Verfügung stellt oder eben nicht. Und deswegen hat die EU-Kommission im Prinzip diesen EU-Action-Plan Sustainable Finance im Jahr 2018 entwickelt. Und auch den Green Deal, der spielt ja da mit rein. Ja, Green Deal sagt im Prinzip das Ziel, wir wollen klimaneutral werden im Jahr 2045 und was müssen wir bis dahin machen? Und der Finanzmarkt braucht dafür Daten, er braucht eine Transparenz, wie nachhaltig sind die Unternehmen und sind sie auf dem Weg, dieses Klimaziel zu erreichen? Wie zukunftsfähig sind die Geschäftsmodelle? Dann müssen die Unternehmen diese Daten publizieren. Dafür hat man die CSRD entwickelt, Nachhaltigkeitsberichterstattung für alle großen Unternehmen mit den wesentlichen Faktoren. Man hat eine Offenlegungsverordnung für den Finanzmarkt entwickelt, damit auch hier eine Transparenz herrscht, damit wir als AnlegerInnen wissen, wie legen eigentlich die Banken, wie legen die Finanzinstitute, wie legt die Fondsgesellschaft das Geld an. Und dann gibt es noch so eine Reihe, MiFID II geht an die Privatanleger, damit wirklich in einem Beratungsgespräch in der Bank ich als Anlegerin gefragt werde, ob ich überhaupt mein Geld nachhaltig anlegen will. Es gibt einen Green Bond Standard, der da klare Kriterien festlegt, wie grüne Anleihen emittiert werden. Und das kann man sich sozusagen vorstellen wie so ein Mosaik. Viele Dinge greifen da ineinander. Und wir sind ja noch nicht mit allem durch. Es ist viel Aufruhr gerade im Markt. Es gibt viel Gegenbewegung, weil es zu viel Bürokratie ist, weil es anstrengend ist, solche Prozesse zu implementieren. Aber das ist im Prinzip der Gedanke, sozusagen, wie die EU-Kommission auf das Thema dranguckt. Es gibt den Finanzmarkt, der braucht Transparenz, der braucht Daten, der braucht Anreize. Und dann ist sozusagen die Idee, dass das Geld in diese Richtung läuft. Wir können gleich nochmal darüber diskutieren, was es dazu noch an parallelen Leitplanken braucht, weil ich würde jetzt auch noch nicht den Abgesang machen und sagen, das hat alles nicht funktioniert, überhaupt nicht, sondern ich würde eher sagen, diese ganze Regulierung, die wir da in den letzten Jahren gesehen haben, braucht noch Zeit. Die muss feingeschliffen werden, die muss justiert werden, aber die braucht auch noch Zeit, bis sie überhaupt eine Wirkung erzielt. Und da muss ich es machen wie in jedem Unternehmen, wenn ich einen Plan habe, ein Ziel habe und Maßnahmen gesetzt habe, dass ich nach einem Jahr gucke, nach zwei Jahren gucke, im Review habe ich eigentlich meine Ziele erreicht und wo stehe ich gerade. Und in diesem Prozess sind wir gerade mittendrin in der gesamten Finanzindustrie.
Da würde ich vielleicht noch kurz nachfragen. Es kommen jetzt durch die CSRD immer mehr Daten auch, aber einer der Kritikpunkte ist ja, niemand benutzt diese Daten so ungefähr. Also es wird jetzt viel es gibt viel mehr Disclosures, aber es ist noch nicht die Expertise da oder vielleicht auch noch gar nicht die Anreize und die Instrumente, was man dann mit diesen Daten macht. Kannst du da noch ein bisschen was sagen, dass man es besser versteht,
dieser
Transmissionskanal ja. Von Daten zu Aktion sozusagen?
Ich glaube, man muss unterscheiden zwischen den Taxonomiedaten und den CSRD-Daten. Bei den Taxonomiedaten höre ich auch, dass sie, und habe es selber so erlebt, ich war ja Kapitalanlagevorständin bei einer Pensionskasse, die Taxonomiedaten haben noch keine wirkliche Lenkungswirkung in der Finanzindustrie, weil sie nur einen ganz kleinen Teil abdecken, weil nur ganz wenige Wirtschaftsaktivitäten wirklich taxonomiekonform sind, weil es ein Goldstandard ist und der sozusagen die höchste Messlatte darstellt. Und unsere Wirtschaft ist eben nicht wirklich nachhaltig in großen Teilen und deswegen sind auch viele Aktivitäten nicht taxonomiekonform. Damit kann ich aber eben auch dann keinen Fonds gestalten, weil da brauche ich sozusagen mehr Auswahlmasse. Die CSRD ist da anders, weil die CSRD wird Daten erheben und wir werden ja jetzt die ersten Berichte erst Anfang 25 erleben und das wird dann in den nächsten Jahren ja aufgebaut, je nachdem, welche Unternehmen darunter fallen. Und die Daten werden schon gebraucht. Investoren, Anleger nutzen ja jetzt schon Nachhaltigkeitsdaten. Sie kaufen sich Nachhaltigkeitsratings ein und sie brauchen verlässliche Daten über Umweltmanagementsysteme, über Klimadaten, über Umgang mit Mitarbeitenden, lieferrechtliche Sorgfaltspflichten, kontroverse Geschäftsaktivitäten. Und da ist ja eine Bandbreite. Und als Investorin guckst, brauchst du jetzt diese Daten schon, wenn du ein nachhaltiges Portfolio haben willst, wenn du nachhaltig investieren willst, dann musst du wissen, wie die Unternehmen letztendlich auf diesem Plan unterwegs sind. Und da kaufen wir uns im Moment die Daten von Nachhaltigkeitsratingagenturen ein und die Hoffnung ist schon, dass durch die CSRD die Nachhaltigkeitsdaten der Unternehmen besser werden, vergleichbarer werden, umfassender werden. Sie werden von Wirtschaftsprüfern geprüft und das Ziel ist auch, dass sie in einen ESAP, European Single Access Point, in eine öffentlich verfügbare Datenbank reinfließen werden, sodass sich irgendwann jede Bürgerin, jeder Bürger diese Daten auch ziehen kann oder eben jeder Anleger. Und von daher, also man kann darüber diskutieren, ist letzte Woche im Rechtsausschuss im Bundestag sehr ausführlich diskutiert worden. Ich habe da den Vorschlag auch gemacht, die CSRD kann schon um 20%, 30% der Daten reduziert werden. Das ist nicht das Problem. Ja, und dann nochmal gucken, welche Daten sind wirklich relevant und welche brauchen wir und welche haben wirklich einen Hebel für die Transformation. Aber dass wir solche Daten brauchen für den Finanzmarkt, ist unbenommen, unbestritten. Und die müssen eben vergleichbar und valide sein und am besten auch zukunftsorientiert.
Ich würde das absolut unterstreichen, jetzt auch nochmal aus Sicht einer Bank. Jetzt haben wir mit der GLS Bank vielleicht den Sonderfall, dass wir seit jeher immer schon durch Gespräche mit den Unternehmen, mit den Menschen versucht haben, das auch herauszufinden, was jetzt durch Daten ja nochmal eine ganz andere Qualität bekommt. Wir haben schon immer versucht, die nachhaltigen Unternehmen dann auch auszuwählen und auch nur diese zu begleiten oder auf dem Weg auch zur Nachhaltigkeit zu begleiten. Aber ich muss ja, wenn ich das jetzt auch auf ein weiteres Bankenumfeld übertrage, wenn ich das auf andere InvestorInnen übertrage und wir gemeinsam diese sozial-ökologische Transformation schaffen wollen, die Silke angesprochen hat, dann muss ich natürlich eine Grundlage haben, auf deren Basis ich dann auch sehen kann, was ist denn nachhaltig, was trägt denn zu dieser sozial-ökologischen Transformation, zu unserer großen Herausforderung bei und was konterkariert ist. Was sollte ich dann besser nicht finanzieren? Worin sollte ich nicht investieren? Wohin sollte ich das Geld nicht lenken? Denn das ist ja im Grunde die Funktion, die Banken dann auch übernehmen können, eine gewisse Lenkungsfunktion des Geldes. Es kommt von Privatmenschen, wird angelegt und als Bank gebe ich es in Form von Krediten dann wiederum weiter und habe damit schon eine gewisse Lenkungs- und Gestaltungsfunktion, zu welcher Gesellschaft, zu welcher Welt der Zukunft ich damit beitrage. Und Silke hat sehr stark diese Informationsbasis, den Datenhaushalt angesprochen, der dafür aufgebaut werden muss, eine Transparenz über die Daten, auch über die richtigen Daten, also welche Art von Daten ist es überhaupt? Und um da vielleicht einmal ein kurzes Bild zu geben, wenn ich jetzt sehr stark sage, ich möchte zu einer Welt beitragen, die maximal um 1,5 Grad sich erwärmt, dann ist ja die Frage, reicht es mir aus, wenn mir ein Unternehmen nur aufzeigt, welche Emissionen es ausstößt und wie es die reduziert hat? Oder muss ich nicht noch ein Stück weitergehen und brauche auch hier dann ein Äquivalent in Grad Celsius? Ja, auch solche Fragen kann man irgendwann stellen und wird man auch stellen müssen. Aber dass wir überhaupt anfangen, einheitlich darüber zu berichten und diesen Lernprozess gehen, ist ja schon ein ganz großer Schritt und irgendwo muss man anfangen. Denn auf der anderen Seite würden dann diejenigen sagen, naja, ich kann meine Systeme auch gar nicht anpassen, es gibt ja die Daten nicht. Das muss parallel laufen. Ich muss anfangen, diesen Datenhaushalt aufzubauen und dann muss ich natürlich auch anfangen, die Systeme aufzubauen. Und jetzt aus Sicht einer Bank, ich muss zum Beispiel schauen, wie ich mein eigenes Rating-System dann anpasse. Banken nutzen auch da eine Dateninfrastruktur und bestimmen damit auch die Bonität der Unternehmen, um zu gucken, ne, kann ich da einen Kredit ausgeben oder nicht. Und das basiert jetzt in ja, ganz klassischer Art und Weise viel auf Finanzdaten der Vergangenheit. Und ich versuche darüber zu prognostizieren, ist das Unternehmen denn kreditwürdig oder nicht. Und auch diese Systeme müssen sich natürlich anpassen. Ich muss auch da den Einfluss der Nachhaltigkeit einbauen können. Dafür brauche ich aber wiederum die Daten irgendwann. Und deswegen ist das etwas, was sich parallel jetzt entwickeln muss und wo wir auch ja ruhig an Lernprozess gehen dürfen. Aber es braucht dafür immer eine Ausgangsbasis, sonst kann ich auch nicht lernen. Und das hat Silke eben ja schön gesagt, dann müssen wir das validieren, dann müssen wir das überprüfen, dann können wir gucken, ne, können wir die Daten vielleicht ein Stück weit reduzieren, lässt sich sicherlich machen, weil wir irgendwann wissen, was sind denn die wesentlichen Daten, weil Unternehmen auch immer mehr lernen, herauszufinden, was sind für mich eigentlich die wesentlichen Themen, Stichwort Wesentlichkeitsanalyse, und das darf sich jetzt Schritt für Schritt entwickeln. Und dann können wir nämlich beides parallel weiterentwickeln und auch schauen, welchen Einfluss haben denn diese Nachhaltigkeitsaspekte eigentlich auf die ökonomische Perspektive. Und wenn wir es schaffen, diese Perspektiven wirklich zu verbinden und sozial, ökologisch, ökonomisch gemeinsam darauf zu schauen, dann können solche Aspekte auch wieder in Unternehmensentscheidungen einfließen. Wohin möchte sich das Unternehmen entwickeln, das Geschäftsmodell und so weiter. Und dann schaffen wir es insgesamt zu einer nachhaltigen Welt beizutragen.
Okay, super, vielen Dank. Darf ich vielleicht noch eine nerdige Nachfrage stellen, die mich auch selber interessiert, weil ich es immer noch nicht so ganz verstanden habe. Es gibt ja im Moment eine große Debatte um diese doppelte Wesentlichkeit. Also wenn ich es richtig verstehe, muss man die Themen und Daten als Unternehmen freigeben, wo entweder ein Risiko eines Nachhaltigkeitsaspekts für das Unternehmen besteht, also es könnte eine Überschwemmung kommen und deswegen muss ich mein Risiko meiner Standorte für Überschwemmungen, die durch den Klimawandel mehr werden könnten, reporten. Und andererseits muss ich auch, wenn ich als Unternehmen einer Aktivität nachgehe, die das Ökosystem wesentlich beeinflussen könnte, das berichten. Und meine Frage ist gerade, was sind die Benchmarks so ein bisschen? Also wie kann man diese Entscheidung treffen? Und seht ihr das in der Praxis?
Ich kann ja mal aus der Praxis starten und dann gucken wir mal, wie wir uns deiner Frage nähern. Ich glaube, auch da darf man lernen. Es ist so, dass man als Unternehmen dann ja oder wir auch als Bank zum Beispiel hergehen und uns die unterschiedlichen Themen anschauen. Und wie du schon sagst, wir bewerten dann einmal den Impact, ne? Welche Auswirkungen haben wir eigentlich durch unsere Geschäftstätigkeit auf das Thema? Und gleichzeitig, welche Chancen und Risiken, ne, bringt das Thema für uns? Also es ist nicht immer nur Risiko, kann auch Chance sein, aber diese Dimensionen gibt es natürlich. Einmal Inside Out, ne, wie wirke ich da drauf, im Sinne von, was ist meine Auswirkung? Und dann Outside In, welche Chancen und Risiken ergeben sich dadurch eigentlich für mich? Und jetzt gehe ich die Themen durch, versuche auch unter Einbeziehung von verschiedenen Perspektiven, von Stakeholdern und so weiter, immer wieder da zu einer validen Einschätzung zu kommen. Und kann dann ja zumindest schon mal für mich schauen, allein bei mir in dem Unternehmen, in der Bank, wie verhalten sich denn die Themen zueinander? Und mal angenommen, ich habe am Ende 400 Themen mit Unterthemen bewertet, dann wird es sicherlich nicht so sinnvoll sein, wenn ich meine Linie von was ist wesentlich und was nicht unter den ersten 380 ziehe. Es wird aber vielleicht auch nicht sinnvoll sein, wenn ich sage, meine Linie ist so, dass nur drei Themen wesentlich sind und die anderen 397 sind es nicht. Ich kann natürlich auch gucken, gibt es irgendwo einen recht großen Sprung? Also merke ich, mal angenommen, ich habe das alles auf einer Skala irgendwie von 1 bis 5 bewertet, merke ich, es ist irgendwo so, dass ich da eine relativ große Lücke habe. Und ich merke so, die Themen da drüber, die klassifizieren sich alle bei irgendwo 4 bis 5 und so und dann habe ich irgendwo eine größere Lücke, dann könnte das ein Anhaltspunkt dafür sein, dass ich sage, so, da zeigt sich doch, die einen sind wesentlich und die anderen nicht. Und das kann jetzt etwas sein, wie man sich dem mal ganz praktisch nähern kann und wo wir aber sicherlich irgendwann auch nochmal aus einer Metaperspektive draufschauen müssen, war das jetzt so sinnvoll? Und dann wird es vielleicht wiederum neue Anhaltspunkte geben, nach denen man die Wesentlichkeit dann beurteilt oder wo man jetzt diesen Strich zieht zwischen wesentlich und nicht wesentlich. Und wieder eine andere Vorgehensweise wählt, die man dann validieren kann. Das jetzt mal so aus unserer Praxisperspektive, Silke, du gerne.
Ja, ich würde es mal ergänzen, weil Andreas, deine Frage zielt schon auf eine wichtige Frage. Die haben sich auch viele am Anfang gestellt. Und zum Beispiel die Wirtschaftsprüfer hätten gerne gehabt, wenn wir als Beirat so sektorspezifisch Diskussionen gemacht hätten, was sind wesentliche Kriterien. Das hat uns als Beirat überfordert. Es gibt aber manche Branchendialoge. Ich weiß, dass die Otto-Stiftung sowas auch initiiert hat und dann Unternehmen begleitet hat. Ich glaube, im Bereich Agrar. Solche Wesentlichkeitsanalysen dann für den gesamten Sektor zu machen. Ich glaube, dass, so wie Laura es erzählt hat, ist, glaube ich, der normale Weg und auch der idealtypische Weg mit Stakeholdern und das auch immer wieder zu validieren. Die Rolle der Wirtschaftsprüfer, glaube ich, wird da auch entscheidend sein, weil die müssen ja diese CSRD-Berichte nachher auch testieren. Und die gucken sich auch an, wie ist die Wesentlichkeitsanalyse abgelaufen, ist die gut dokumentiert? Da gibt es im Moment noch Streitigkeiten, so typisch deutsch. Sollen die Wirtschaftsprüfer nur den Prozess evaluieren oder nur die Berichterstattung evaluieren über diese Wesentlichkeitsanalyse? Aber ich glaube, ein guter Wirtschaftsprüfer wird dann irgendwann auch sagen, hey, liebes Unternehmen, du hast jetzt von den 1200 Datenpunkten, hast du jetzt gerade mal 10 für dich als wesentlich erachtet, du hast das Thema Klima ausgespart, glaube ich dir nicht ganz. Ich glaube, ihr müsst nochmal zurück auf Los und die Wesentlichkeitsanalyse nochmal machen. Weil wir erleben jetzt schon in den Diskussionen, das höre ich auch von den Wirtschaftsprüfern, dass es Unternehmen gibt, die alle Themen für sich wesentlich empfinden, weil sie total Angst haben, dass sie nachher einen auf den Deckel bekommen vom Wirtschaftsprüfer, weil sie eben bestimmte Themen nicht reportet haben. Und andere Unternehmen sagen, wir machen eher so einen schmalen Grat und machen uns einen schmalen Fuß und wir nehmen uns drei Themen raus, die sind für uns wesentlich und den Rest lassen wir außen vor. Aber ich glaube, Laura hat es gesagt, da ist Lernen angesagt und da ist auch ein bisschen Geduld angesagt und ein bisschen wie sagt man denn, Großzügigkeit, ja, also diesen Prozess, den entwickeln sich lassen. Und im Moment ist gerade die deutsche Debatte sehr Compliance getrieben. Wir wollen alles richtig machen. CSRD ist total Compliance orientiert. Es ist ja eigentlich eine Strategieübung. Ja, so war es auch von der EU-Kommission gedacht. Eine Strategieübung für Unternehmen, sich ihre Chancen, Risiken, Inside-Out, Outside-In anzugucken, zu evaluieren, mit Stakeholdern in den Prozess zu gehen und eine Strategie daraus zu entwickeln, wie sie mit diesen Herausforderungen umgehen wollen. Und das muss in den Vordergrund und weniger alles richtig zu machen. Und solche Sektorstandards sollen ja auch nochmal in der CSRD kommen. Das wird gerade auch diskutiert. Braucht man die noch? Will man die haben? Ist es zu viel Bürokratie? Aber ich glaube, da wird uns in den nächsten Jahren noch spannende Prozesse reingehen. Und dann sollen sich die Unternehmen auch mal, die werden sich auch zusammentun, tun sie sich auch in Branchenverbänden und sagen, hey, was hast du denn für dich als wesentlich erachtet? Was habe ich? Okay, da gucken wir noch mal hin. Genau das ist der Prozess, der gut ist. Ja. Die Diskussion, darüber nachdenken, es sacken lassen, besser machen, das ist genau intendiert mit dieser Regulierung.
Das ist ja auch da nicht abgeschlossen. Also wenn ich dann meine wesentlichen Themen habe, dann ist es ja nicht so, juhu, ich habe meine Regulatorik erfüllt. Und so wie Silke sagt, es ist ja dahingehend jetzt kein Selbstzweck, um die Regulatorik zu erfüllen, sondern ich möchte damit ja was machen. Das heißt, zu den Themen, die ich als wesentlich erachte, brauche ich dann ja Ziele, Maßnahmen, Strategien. Und da merkt man auch wieder, das soll ja dem Unternehmen an sich helfen, auch mit den Risiken umzugehen oder auch die eigenen Auswirkungen zu kennen und zu steuern. Und da wird dann auch wieder klar, dass ich nicht von 1200 Datenpunkten jetzt zu 1198 mir Ziele, Strategien, Maßnahmen überlege, aber auch vielleicht nicht nur zu zweien, weil dann lasse ich total wichtige Aspekte außen vor und die kommen ja nicht deswegen nur nicht, weil ich sie nicht als wesentlich erachtet habe, sondern die, ne, deine Überschwemmung, die du angesprochen hast, die würde trotzdem kommen, auch wenn ich im Bereich der Wesentlichkeitsanalyse jetzt gesagt hätte, nee, ich beschränke mich mal auf die anderen Sachen. Und ich glaube, das braucht man schon im Hinterkopf, dass man sagt, ich möchte daraus ja auch was ziehen. Ich möchte mein Geschäftsmodell ja zukunftsfähig aufstellen und genau dafür diese Wesentlichkeitsanalyse nutzen, um für mich herauszufinden, auf welche Themen ich einen besonderen Fokus lenke.
Ich, wenn ich kurz darf. Ich glaube, es wäre schwer zu bestreiten, ja, dass ein Finanzmarkt, den wir irgendwie etablieren und aufbauen und der noch etwas Geduld braucht, diese Veränderung auch wirklich auszusammeln. Das sind ja komplizierte Prozesse, das auszuarbeiten. Dass, wenn der vor allem nach nachhaltigen Kriterien investiert, einen enormen Einfluss auf die Art hätte, wie unsere Wirtschaft funktioniert und auch unsere Gesellschaft funktioniert. Ich glaube, was man in der Debatte eben aber auch immer mitdenken muss, und das heißt auch mitdenken, um diese Prozesse richtig zu beurteilen, also auch nicht sozusagen überkritisch zu sagen, die haben jetzt ja den Klimawandel noch gar nicht aufgehalten. Irgendwie scheint das mit der Green Finance doch nicht so weit zu gehen, ist sich, glaube ich, immer wieder zu fragen, was soll das Tool des Finanzmarkts eigentlich am Ende erreichen? Also Nachhaltigkeit ist ja ein Mittel, um dann zum Beispiel irgendwas wie Zukunftsfähigkeit zu erreichen oder so. Ja. Und ich glaube, das ist aus meiner Sicht für die Debatte wichtig, die ja oft sehr, also in meinem Bereich oft sehr kritisch einhergeht mit dem, was bisher im Bereich Green Finance erreicht wurde und sicherlich auch vielfach zu Recht. Ja, da kann man sagen, da werden Kriterien wieder zurückgebaut oder die Effekte sind irgendwie noch nicht da. Aber ich finde, da ist ganz richtig, was gesagt wurde. Das führt irgendwie an der Stelle nicht weiter, wo man sagt, naja, was erwartet man denn von solchen Prozessen? Also sozusagen, woher kommen diese enorm hohen Erwartungen, die man manchmal hat? Aber genauso ist es ja dann, glaube ich, auch wichtig zu sagen, was ist eigentlich der Zweck in Richtung sozusagen für Zukunftsfähigkeit? Und da hat natürlich, glaube ich, diese Orientierung am Finanzmarkt zeigt auch an dem Punkt eine problematische Kontinuität zu der Euphorie des Finanzmarkts sozusagen vor der Finanzkrise, ja, wo man natürlich 10, 15, 20 Jahre einen Diskurs geführt hat, der den Finanzmarkt immer als Lösung größer, man muss größer werden, ja, da gibt es dann die ganzen Aufstiegsgeschichten der kleinen Länder, denen gesagt wurde, dereguliert halt euren Finanzmarkt, wenn der groß ist, dann funktioniert das für euch. So eine gewisse Kontinuität dazu steckt in den überzogenen Erwartungen, die jetzt an den Finanzmarkt gesteckt werden. Und das sozusagen wollte ich vorhin ein bisschen andeuten, weil ich glaube, am Ende ist, wenn das Ziel ist, die 1,5 Grad noch zu erreichen, ja, oder die Effekte der nicht erreichten 1,5 Grad zu bearbeiten, dann glaube ich, braucht man eben auch noch andere Mechanismen als den Finanzmarkt. Ja? Und das ist dann natürlich naheliegenderweise ein Staat, aber eben auch ein Staat, glaube ich, der, wo man die Rolle, die der Finanzmarkt hat, eben auch systematisch mit bedenken muss. Ja? Weil wir haben natürlich gerade in der Eurozone ein System, die auch aus guten Gründen, möchte ich sagen, gesagt hat, wir machen unsere öffentlichen Haushalte besonders abhängig von diesem Finanzmarkt. Wir regulieren die Rolle die Unabhängigkeit der EZB so stark, dass die Haushalte, und das ist sozusagen ja also auch teils expliziter Plan gewesen, zu sagen, wir wollen die Disziplin der Märkte auf die Haushalte übertragen, auch damit die Vereinigung der EU überhaupt passt. Ja, also das ist jetzt nicht nur ein irgendwie maliziöser Plan von Leuten, die das System überwerfen wollen, sondern auch das war eine der Grundlagen überhaupt, die Union am Ende zustande zu bringen. Aber natürlich mit dem Effekt, dass es jetzt immer auch so einen gewissen Beigeschmack hat, zu viel Erwartung, glaube ich, auf den Finanzmarkt zu legen. So, da brauchen wir zwei Gleise. Und deswegen habe ich auch eingeleitet mit zu sagen, natürlich wird unsere Wirtschaft und unsere Gesellschaft anders aussehen und deutlich besser funktionieren, wenn der Finanzmarkt grün ist. Aber es ist, glaube ich, immer nur ein Werkzeug in diesem Prozess. Und dann funktioniert das auch, glaube ich, besser mit der Green Finance, weil es hilft, die Erwartungen so ein bisschen zu regulieren.
Darf ich da einsteigen? Ich finde es super, Aaron, was du sagst. Und das spricht mir aus der Seele, weil ich glaube, der Finanzmarkt wird schon an der einen oder anderen Stelle auch überfordert. Und er kann eben eigentlich nur dann agieren, wenn die Politik auch richtige Preissignale zum Beispiel setzt. Was wir haben, sind umweltschädliche Subventionen, die in eine komplett andere Richtung geht. Wir haben eben keinen globalen CO2-Preis und im Moment rechnen sich viele fossile Geschäftsmodelle einfach noch viel mehr. Das heißt, Sustainable Finance Politik, finde ich, muss immer eingebettet sein in einen Policy Mix, der eben auch zum Beispiel richtige Preissignale setzt, dass nachhaltiges oder nicht nachhaltiges Wirtschaften wirklich teurer wird, über die Internalisierung externer Kosten nachzudenken. Von daher triffst du da bei mir auf offene Ohren. Also es braucht da richtige politische Leitplanken, finanzielle Leitplanken, die das Ganze weiter unterstützen. Und das, was wir im Moment ja auch haben, dass viele Pensionskassen zum Beispiel Staatsanleihen kaufen müssen, weil die nicht so viel Eigenkapital brauchen. Deswegen geht das Geld in Staatsanleihen und finanziert damit eine Staatsverschuldung. Und das Geld geht eben nicht in Transformationsprojekte, in eine Infrastruktur, in innovative Unternehmen, weil das viel mehr Eigenkapital braucht. Und da ist eine ganz klare politische Rahmensetzung, genau wie Aaron es gesagt hat, die natürlich enorme Auswirkungen hat. Und ich würde gerne dir eine Frage stellen, weil du ganz am Anfang gesagt hast, es geht immer um Größe. Man hat vielen kleinen Ländern auch gesagt, ihr müsst größer werden, ihr braucht einen großen Kapitalmarkt, dann könnt ihr die Probleme lösen. Wie siehst du das Thema Kapitalmarktunion, wo ja im Moment nochmal auch so ein Drive kommt und Scholz und Macron sagen, das wollen wir jetzt in den nächsten Jahren wirklich nochmal voranbringen und auch deutsche Bankchef Seewing sagt, wir brauchen eine Kapitalmarktunion, damit wir große Finanzierungen wuppen können. Das große Geld geht sonst in die USA. Wie stehst du dazu?
Das ist eine schwierige Frage, weil ich glaube, dass das sozusagen Vorstöße sind, die aus meiner Perspektive optimistisch auf die Fähigkeiten von Staaten blickt, als das vielleicht manche tun oder vielleicht auch bestimmte Befunde der letzten Jahre naheliegen. Also ich glaube, dass unter gegebenen Bedingungen eine Kapitalmarktunion, ohne dass ich in dem Verhältnis des Staates sozusagen zu diesen Punkten etwas ändert, ist es für mich irgendwie so ein weiteres Projekt, bestimmte Finanzstrukturen zu stärken. Ja. Ich würde da, glaube ich, optimistischer drauf blicken, wenn ich gleichzeitig ein Staatsverständnis in der Eurozone sehen würde, das irgendwie ernster nimmt, welche Rolle die Politik in diesen Prozessen spielen kann. Und das ist eben einerseits sozusagen die Leitplanken, aber auch einfach ein stärkerer Investitionsstaat im Hinblick auf Infrastrukturen und sowas. Das ist natürlich, also ich sage das auch deswegen so defensiv, weil ich weiß, dass es natürlich sehr unterschiedliche Einschätzungen dazu gibt, was man dem Staat in diesen Prozessen zutraut sozusagen. Ich bin da jemand, der etwas optimistisch auf den Staat blickt und sagt, ich glaube schon, dass ein Staat in der Lage ist, bestimmte Projekte besser anzustoßen. Und das ist aber auch gleichzeitig das, was ich glaube, was du sagst, was diese Ergänzung der Finanzmarktsteuerung eben wirklich notwendig macht. Also ohne ein anderes sozusagen nicht von Austerität auf der einen Seite plus Subvention klimaschädlicher Industrie auf der anderen Seite. Ja, also das ist ja irgendwie auch das Paradox dieses sozusagen Investitionsstaats, ohne jetzt allzu polemisch werden zu wollen. Aber wir haben ja auch eine Situation, wo bestimmte Staatseingriffe irgendwie von vielen Parteien als unproblematisch gebrandmarkt merken und andere sind dann irgendwie Sozialismus. Ja, sozusagen, das ist ja gerade im Hinblick auf fossile Investitionen irgendwie problematisch. Aber ich glaube, dass die, also sozusagen, die, das, was wir vom Finanzmarkt erwarten können, der am Ende auch meine private Altersvorsorge so bearbeiten muss, dass sie am Ende meinen Ruhestand finanziert. Ja, sozusagen, der muss ja verschiedene Interessen, der wird ja immer verschiedene Interessen sozusagen bearbeiten wollen. Und das kann man versuchen, unter ein anderes Regiment zu stellen, aber auch Green Finance, so höre ich das ja auch gerade von euch, funktioniert ja dann, wenn man den Unternehmen sagt, es ist für euch auch, oder funktioniert auch dann, wenn man den Unternehmen sagt, es ist für euch enorm Vorteil, wenn ihr diese Daten aufbearbeitet. Ja, sozusagen, es hilft euch einfach auch bessere Investitionen zu treffen. Und ich glaube, da ist die auf der anderen Seite die Baustelle auch sozusagen die Idee von staatlicher Regierungskunst, die dem zugrunde liegt, ja, die einfach auf Haushalt und den Ausgleich von Haushalt und solche Dinge guckt, auch aus verstehbaren Gründen. Es wird nur sozusagen dann funktionieren, wenn der vor allem eine Form von Investitionsstaat entwickelt, der sich dahingehend als Ergänzung solcher Politiken begreift. Und deswegen ist das sozusagen eine lange Antwort, die eher ausweicht, dass ich sage sozusagen, also ich bin da irgendwie etwas agnostisch gegenüber dieser Frage der Kapitalmarktunion.
Danke, ist gut. Danke dir.
Super spannend. Ich würde vielleicht noch eine Brücke schlagen mit einer Frage, und zwar dieses Datenthema mit den anderen Nicht-Finanzakteuren verbindet, und zwar, wie es eurer Einschätzung nach ist. Also können die Daten, die jetzt erhoben werden, für den Finanzsektor eigentlich, aber ich habe das Gefühl, dass wenn jetzt ein Investitionsstaat oder eine Förderbank, die eigentlich jetzt nicht unbedingt ein Renditemotiv hat, sondern ein politisches Motiv für ihre Investitionen, die braucht da auch in irgendeiner Art und Weise Daten, um zu selektieren, wo sie investieren oder um Subventionen hoch oder runterzufahren und Steuern und so weiter einzuführen. Habt ihr da eine Einschätzung? Sind diese Daten, die jetzt erhoben werden, nur für den Finanzmarkt nutzbar, oder können die auch besser integriert werden in Staatskunst sozusagen und Regulierung?
Auf jeden Fall. Also es gibt auch Überlegungen, öffentliche Aufträge zum Beispiel an diese Daten zu knüpfen oder an eine Taxonomiekonformität. Da gab es eben auch große Sorgen deswegen, dass die Taxonomie dann so eine staatliche Lenkungsfunktion hat, die Förderbanken auch. Also wir haben eine große Diskussion. Wir haben eine Chefin einer Förderbank, Katrin Leonard, bei uns im Beirat, und die hat immer sehr eindrücklich geschildert, dass wir wahnsinnig viel Geld in Deutschland ausgeben durch die Förderbanken, unglaubliche Summen, aber teilweise mit Förder- und Anlagekriterien, die aus 90ern kommen, die auf ganz andere Ziele abzielen. Und eine unserer Forderungen ist eben auch, diese Förderrichtlinien der öffentlichen Förderbanken und aller staatlichen Programme ganz klar auf Transformation und Digitalisierung auszurichten. Das sind die zwei großen Herausforderungen, vor denen wir gerade stehen. Und dass alle Förderprogramme da einen klaren Bezug haben. Und damit brauchen die natürlich auch wieder die Daten. Also wenn Sie dann Förderungen rausgeben in diesen beiden Bereichen, dann müssen Sie ja wissen, an welche Unternehmen Sie das geben. Und von daher ist es nicht nur für den Finanzmarkt nutzbar. Und gleichzeitig sind ja auch Kommunen am Finanzmarkt auch tätig. Also die Stadt Hannover wollte jetzt einen taxonomiekonformen Green Bond, also einen Green Bond emittieren, der nur taxonomiekonforme Immobilien beinhaltet. Ja, total schwierig für die Stadt Hannover, weil sie haben nicht so viele taxonomiekonforme Immobilien, aber daran sieht man, das Thema wird eben auch auf kommunaler Ebene gespielt. Also es hat überhaupt nicht nur was mit Banken und Asset Managern zu tun.
Sorry. Cool, okay, dann vielleicht lassen wir nochmal in die Regulierung reingehen. Also ihr habt ja schon erwähnt, dass es ja zum Beispiel dann Eigenkapitalquoten für verschiedene Finanzierungen eine Steuerungswirkung haben oder eben auch Steuern und Abgaben. Vielleicht noch eine Frage, wem ja auch immer eine große Macht zugeschrieben wird hier in der Transformation von verschiedensten Seiten, also von sowohl Leuten, die das gut finden, als auch von Leuten, die das schlecht finden, sind die Zentralbanken. Wenn die sozusagen Green Quantitative Easing machen würden oder einfach auch nur ein bisschen ihre Refinanzierungsraten an diese Daten koppeln würden. Vielleicht würde ich das erst zuerst an Aaron geben. Also wie siehst du die Rolle von Zentralbanken in diesem Thema? Und was können die machen?
Bei der Frage nach dem sozusagen grünen Geldpolitik der EZB zum Beispiel, wiederholt sich so ein bisschen, glaube ich, was wir schon zu Finanzmärkten gesagt haben. Also ich glaube, dass die Erwartung an die grüne Geldpolitik der EZB teilweise wiederum sozusagen zu hoch sind. Und das hat immer die Gefahr, dass man das Gefühl hat, dass man so eine Art simple institutionelle Lösung gefunden hat für das Problem und sich dann und es damit irgendwie abgehakt hat. Ne? Also was kann die Zentralbank machen? Die Zentralbank, also oder was konkreter gefragt, was könnte die EZB machen in dem Rahmen, den sie hat? Ne? Weil solche Dinge wie die eine Möglichkeit Green Quantitative Easing, also im großen Stil für ein neues politisches Ziel Wertpapiere vom Markt zu nehmen und dafür den Banken Guthaben zur Verfügung zu stellen, das würde eine Änderung des Mandats in gewisser Weise bedeuten. Ja, natürlich, es gibt Spielräume im Mandat, aber die, glaube ich, sind kleiner als das. Und was würde das dann bedeuten? Man kauft viele Wertpapiere und stellt den Bankensystem noch mehr Zentralbankgeld zur Verfügung, die jetzt über eine Dekade mit Zentralbankgeld zugeworfen wurden. Ja, also es ist unglaublich viel von diesem Geld schon im System. Also da wäre sozusagen die Frage langfristig und kurzfristig. Und die Alternative ist eben die sozusagen stärker alltäglichen Refinanzierungskriterien, stärker an Nachhaltigkeitsfaktoren zu orientieren. Das hätte mitunter, glaube ich, eine Lenkungswirkung. Aber das Grundproblem bei der Zentralbank ist ja, dass wenn wir irgendwas gelernt haben aus der Geschichte von Zentralbanken, ist dann, dass solche Kriterien maximal bis zur nächsten Finanzkrise halten. Also auf Seiten der Zentralbank. Weil die Zentralbank einfach die Hauptaufgabe hat, das Bankensystem nicht crashen zu lassen. Und das heißt, natürlich würde man im nächsten Credit Crunch, also wenn es nächstes Mal sozusagen Liquiditätsprobleme im System sind, muss man natürlich dann diese Kriterien wieder aufnehmen, wieder alle Papiere nehmen. Und deswegen glaube ich, dass das einerseits als Signalwirkung wichtig ist, aber auch große Gefahr hat, eine Scheinlösung zu werden, wo dann manche Leute sagen, okay, wir haben das jetzt irgendwie gelöst, weil wir den zentralen Akteur, ja, irgendwie auch den Akteur, die Zentralbank, die in den letzten Jahren unglaublich in den Mittelpunkt gerückt ist, als irgendwie die Aktion, die auch in der Corona-Pandemie kommt und sagt, okay, wir stellen euch nochmal 700 Milliarden und in anderthalb Jahren 1 Billion zur Verfügung und damit irgendwie sehr, sehr auffällig in den Mittelpunkt der Beobachtung gerückt ist, dass wir sagen, wir haben das über die jetzt gelöst. Ja, und da glaube ich, würde ich in die Zentralbank, glaube ich, ehrlich gesagt auf lange Sicht wegen dieser Krisenproblematik weniger Hoffnung setzen als jetzt in Nachhaltigkeitskriterien im Finanzmarkt, wie wir sie zuvor besprochen.
Vielleicht darf ich einen Punkt ergänzen, wo ich die Zentralbanken eigentlich als sehr hilfreich in der Debatte wahrnehme, weil ich sage mal, was hat eine Zentralbank für ein Image? Das sind konservative Menschen, die gucken auf die Finanzstabilität, das sind gute Banker und die sind nicht politisch getrieben. Das ist, glaube ich, so das Bild vieler auch deutscher Bundesbürger über ihre Bundesbank. Und die Zentralbanken haben sich zum Beispiel zusammengeschlossen, ja, alle Zentralbanken der Welt in einem grünen Verbund und betreiben viele, viele Studien zum Thema, welche Auswirkungen haben Klimarisiken auf Finanzstabilität, welche Rolle können Zentralbanken übernehmen, Vor- und Nachteile grüner Geldpolitik und entwickeln tolle Szenarien, Klimaszenarien, mit denen dann andere Banken, wahrscheinlich auch die GLS-Bank, wieder weiterarbeiten kann und viele Unternehmen arbeiten. Und das finde ich für mich einfach eine ganz wichtige Rolle, weil sie so ein sehr seriöser Partner sind. Man nimmt ihnen nicht diese politischen Absichten, sondern man nimmt ihnen sehr hohe Absichten ab. Und wenn sie das unterfüttern, und sie hatten zum Beispiel eine tolle volkswirtschaftliche Studie ich glaube Anfang des Jahres, wo sie sehr klar durchgerechnet haben, was heißt das eigentlich für unsere Volkswirtschaft in Europa, wenn wir jetzt ganz stark in Klimaschutz investieren würden. Und dann haben sie gesagt, dann gehen die Kosten erstmal hoch, auch die Staatsverschuldung, die Inflation, weil viel investiert würde. Aber auf lange Sicht würden wir damit besser auskommen. Wäre das Szenario, wir würden erst in 5 Jahren starten oder wir starten erst in 10 Jahren, wenn dann die Klimakrisen weiter heftiger werden und dann reagiert der Staat erst mit Investitionsprogrammen etc. pp. Dann wird es auf lange Sicht viel, viel teurer. Und solche Studien, die eigentlich klar machen, hey, wir müssen jetzt handeln, wenn wir jetzt handeln, ist es günstiger. Von so einem seriösen Partner wie einer Deutschen Bundesbank oder einer EZB finde ich sehr hilfreich für die Debatte. Würde ich mir manchmal wünschen, dass es auch in der Politik noch mehr gehört wird. Aber so ist da mein Blick von oben drauf, wo sich die eigentlich auch die ganz gut unterstützende Rolle der Zentralbanken empfinde. Neben der ganzen Geldpolitik, die Aaron thematisiert hat.
Der Aspekt zur praktischen Anwendung, den du genannt hast, den kann ich absolut unterschreiben und unterstreichen. Also gerade die Klimaszenarien zum Beispiel, die zur Verfügung gestellt werden, die geben schon eine Orientierung, denn schlussendlich kann man ja an das eine Szenario glauben oder an das andere Szenario und die dritte Bank glaubt vielleicht an das dritte Szenario. Aber man hat zumindest einheitliche Szenarien, in denen man denken kann und die dann auch mit entsprechenden Daten unterfüttert sind. Und man kann auch mal 3 verschiedene Szenarien für sich selber durchrechnen. Was hieße dieses, jenes, ne, oder das dritte Szenario eigentlich für mein Kreditportfolio? Und wie hätte ich mich denn eigentlich gerne aufgestellt, wenn ich jetzt mal davon ausgehe, dieses Szenario trifft zu? Und gerade diese Praxisrelevanz, gerade weil es übergeordnet ist, weil es nicht von Greenpeace kommt oder von anderen, ne? Also das, was du gerade beschrieben hast, Silke, das kann ich für die Bankenlandschaft so aus einer Praxissicht absolut unterstreichen.
Was ich, also um nur einen Satz noch dazu zu ergänzen, was ich eben auch an den Meldungen, Berichten, Stellungnahmen, Bekenntnissen vieler Zentralbanken auch aber gerade interessant fand, ist, dass sie ja sehr klar über diesen Weg der Szenarienbildung, der Kooperationsbildung gegangen sind, um auch zu sagen, grüne Geldpolitik ist keine Zentralbanksache. Also die haben ja sozusagen sich sehr bemüht zu sagen, hier sind, wenn ihr das wollt, ihr demokratischer Willensgeber, ja, ihr Regierung, dann muss das ein irgendwie ganzheitlicher Ansatz sein. Also die haben ja auch sehr stark, gerade die EZB hat ja auch gerade sehr stark die Regierung in die Pflicht genommen zu sagen, wir können eure Probleme nicht, oder zumindest im Subtext zu sagen, wir können eure Probleme nicht alleine lösen. Und das würde ich also total unterstreichen, dass ich das auch sehe. Die haben eine erstaunliche Rolle gespielt eigentlich, eine Rolle, die nicht alle erwartet haben in diesem Prozess, nämlich teilweise voranzugehen und gleichzeitig aber auch zu sagen, lastet das jetzt nicht allein auf unseren Schultern, im Lichte sozusagen dessen, was Quantitative Easing die letzten Jahre alles gemacht hat, dass ihr jetzt irgendwie sagt, okay, jetzt macht das einfach in grün weiter und dann werden wir weiterkommen. Das fand ich schon, also sozusagen den Teil würde ich auch überhaupt nicht kritisieren wollen, sondern nur dahingehend sagen, ich würde einfach die Hoffnung auf die institutionelle Rolle, die Zentralbanken im Geldsystem haben, nicht zu hoch sehen, weil die eben aus bestimmten ihrer Aufgaben einfach nicht rauskommen werden. Und das ist also systemisch bedingt und das kann man ihnen auch deswegen, glaube ich, nicht zum Vorwurf machen, sondern man muss eben die verschiedenen Aspekte, wie sie es ja selber vorschlagen, irgendwie im Blick behalten.
Ja, genau. Ich wollte bei Laura noch eine kurze Nachfrage stellen. Ein sagen wir mal, Hebel oder ein Transmissionskanal, der auch immer kommt, ist sozusagen die Supervisionsfunktion der Zentralbanken. Also, dass sie dann einen Klimastresstest machen oder sich anschauen, was die Banken für Systeme haben. Und wenn sie damit nicht zufrieden sind, dann können sie unter mehr oder weniger in diesem Prozess die Eigenkapitalquote erhöhen oder irgendwelche Maßnahmen, ich glaube sogar Kreditlimits oder letztendlich sogar die Bank übernehmen, wenn sie zu risikoreich ist, durchführen. Habt ihr schon sowas gemerkt bei euch in der GLWS Bank oder wo ist da gerade in der Bankenaufsicht die Praxis und die Debatte?
Also da hat sich in den letzten Jahren unheimlich viel getan. Es gibt ja jetzt verschiedene Ebenen. Ne? Wir waren jetzt eben bei einer EZB oder auch europäische Bankenaufsicht und man kann das ja auch weiter runterbringen und auch die BaFin. Gerade die BaFin zum Beispiel in Deutschland hat 2019 ja das Merkblatt rausgegeben zum Umgang mit Nachhaltigkeitsrisiken. Man hat schon gemerkt, dass das in der gesamten Bankenlandschaft eine Bedeutung bekommen hat. Und es war erstmal nur ein Merkblatt. Da stand noch gar nicht genau eine Verpflichtung drin, aber man konnte natürlich antizipieren, dass da auch was folgen wird, was aufsichtsrechtlich dann eine Relevanz bekommt. Und für uns spielen immer zwei Perspektiven eine Rolle. Zum einen müssen wir das natürlich auch umsetzen. Und vielleicht haben wir es teilweise leichter durch unsere Vergangenheit, durch unsere Erfahrung, durch unsere Ausgestaltung. Teilweise müssen wir aber auch Systeme anpassen, weil das in den ganz normalen Rating-Systemen zum Beispiel so nicht hinterlegt ist. Auch wir sind dann müssen so einen Klimastresstest durchführen oder führen ihn ganz interessiert mal durch, um zu gucken, was kommt da bei uns raus. Aber wir werden dann natürlich auch viel gefragt aus der Bankenlandschaft. Habt ihr da schon Erfahrungen? Wie kann man sich dem nähern? Wie macht ihr dies? Wie macht ihr jenes? Um da auch so das Wissen, was vorhanden ist, zu teilen. Und das ist auch etwas, was über die letzten Jahre stark zugenommen hat und wo man den Effekt vielleicht auch draus ablesen kann, dass da echt Bewegung drin ist. Und das ist ja auch wieder etwas, was nicht einfach durchgeführt wird, weil ich jetzt einen Klimastresstest durchführen muss und dann bin ich damit fertig, sondern da resultiert ja auch was draus und da resultiert Bewusstsein draus und ich lenke dann meinen Blick auf etwas, was ich vielleicht noch gar nicht so im Blick hatte und mir plötzlich bewusst wird, oh, ne, Klima ist wirklich ein relevantes Thema, auch nachher ökonomisch für mich. Und das ist eine Perspektive, die wir eigentlich immer noch mehr bräuchten und gar nicht nur auf Klima fokussiert. Jetzt ist Klima ein Thema, mit dem man anfängt und es ist auch gut, eine Blaupause zu haben. Klima ist auch messbar, was sehr schön ist. Das sind ja auch alles Herausforderungen, die wir bei anderen Themen haben. Aber durchaus müssten wir genau solche Bewusstseinsbildung auch für die anderen Themen führen.
Kann ich total unterstützen, was Laura gesagt hat. Ich bin in zwei Aufsichtsräten von Banken, bei der NordLB und bei der Umweltbank. Und ich finde es gerade bei der NordLB, bei der Umweltbank ist ja ähnlich wie die GLS-Bank, da ist das klar auch im Geschäftsmodell verankert. Aber bei NordLB, eine klassische Landesbank, ich war jetzt überrascht, bin da erst seit Juni im Aufsichtsrat, wie stark das Thema Nachhaltigkeit, ESG, CSRD in den Aufsichtsratssitzungen wirklich eine Rolle spielt, in den Schulungen der Aufsichtsräte eine Rolle spielt. Und klar, bei den Vorstandsebenen ein Commitment da ist, eine Verantwortlichkeit, das ist in das Zielsystem mit eingepflegt. Also da hat sich wirklich was verändert und ich höre auch eben von Bundesbank und BaFin, die haben jetzt die ersten Prüfungen auch gemacht, weil das Thema Klimarisiken ist ja in den MRISK drin, das ist das Risikomanagement bei den Banken und da gibt es diverse Richtlinien, wie das sozusagen dort implementiert werden muss und alle Banken sind dazu aufgefordert, ihre Nachhaltigkeits-, Klima-, ESG-Risiken in das Risikomanagement zu implementieren, es zu quantifizieren, es zu qualifizieren. Und gab jetzt die ersten Prüfungen. Es hängt natürlich auch da an den Prüfern. Ja, auch das sind Menschen, die müssen sich ja auch in die Themen reinarbeiten. Die müssen Know-how und Expertise aufbauen. Das ist auch ein Riesenthema. Ja, in den Aufsichtsorganen bei BaFin und Bundesbank einen wirklichen Expertise dazu aufzubauen. Das ist auch noch genauso wie es bei den Banken Arbeit ist, ist es auch bei den Aufsichtsbehörden. Aber da passiert was. Und ich glaube, das ist echt ein riesen Möglichkeit, auch was zu gestalten, weil zum Beispiel haben sich auch die öffentlichen Banken jetzt abgestimmt, dass sie einen einheitlichen Fragebogen haben, mit denen sie an Firmenkunden herangehen, um die Nachhaltigkeitsleistungen zu bewerten. Ja, also und wenn das sozusagen den Firmen dann auch beim Bankgespräch ja wieder gefragt wird, dann ist auch klar, hey, die wollen da was wissen, die haben da eine Anspruchshaltung, die wollen gucken, ob sie ihren Kredit in 10 Jahren noch zurückgezahlt bekommen. Und diesen Transmissionsriemen, den halte ich für sehr, sehr wichtig.
Und ich habe noch eine letzte Frage an Aaron zum Thema Zentralbanken, da würde ich den Komplex abschließen. Und zwar, ich würde noch mal gern wissen, du hast ja gemeint, dass es vielleicht erwartet man zu viel, weil Zentralbanken letztendlich immer dann Finanzstabilität priorisieren werden, wenn die Krise kommt. Meine Frage ist so, es gibt ja durchaus auch das Argument zu sagen, okay, wenn man vielleicht mal ein bisschen raus aus Europa bewegt oder historisch in Europa weiter weg in die Vergangenheit, dann sieht man, dass Zentralbanken auch andere politische Entwicklungsmandate hatten und aktiver sozusagen zusammen mit Staaten in die Entwicklung von Wirtschaft eingegriffen hat. Also, und das Argument ist ja dann zu sagen, okay, jetzt die Transformation ist so groß, wir können uns nicht den Luxus leisten, hier nur ein Ziel zu maximieren, weil ansonsten haben wir eh keine Preisstabilität mehr und kein stabiles Finanzsystem. Also wie ist deine Sicht darauf, macht es Sinn, so über diese großen Mandatsänderungen auch nachzudenken oder gibt es da systemische Gründe, wieso sowas vielleicht gerade in Europa oder in Deutschland nicht funktioniert, während es vielleicht in anderen Teilen der Welt besser funktioniert?
Also hier gebe ich jetzt eine klassische sowohl als auch Antwort. Also na, es gibt natürlich Gründe, warum in Europa das Mandat der Zentralbank so aufgebaut ist, wie es aufgebaut ist. Aber ich glaube, dass wir ganz unbedingt angesichts der Größe der Transformation und auch des damit verbundenen Investitionsbedarfs über das Mandat der Zentralbank nachdenken müssen. Aus meiner Sicht sozusagen der Finanzialisierungsforschung über die letzten Jahrzehnte eben heißt das, die Handlungsfähigkeit der öffentlichen Hand, dadurch, dass sie sich extrem stark an den privaten Finanzmarkt gebunden hat, also gesagt hat, wir müssen das, was wir kollektiv ausgeben können, vom privaten Kapital leihen oder besteuern, die Handlungsfähigkeit der öffentlichen Hand enorm eingeschränkt hat. Und das sozusagen ist die abstrakte Formulierung dafür, die Frage zu stellen, wie das Mandat der Zentralbank aussieht. Also finanziert die das, wie sie das jetzt sozusagen die letzten, also ihr Mandat nach Macht, damit auch beim Quantitative Easing gemacht hat, kann die Europäische Zentralbank ja nur eines tun, und das ist Geld auf den Bankensektor zu werfen. Ja, und das macht sie also sozusagen sie folgt ihrem Mandat, und das macht sie aus stabilitätspolitischen Gründen. Aber natürlich ist es kein Zufall, dass jetzt immer wieder Projekte, Programme entworfen werden, die sagen, kann die Zentralbank nicht auch sozusagen deutlich größere Effekte, oder könnte sie nicht größere Effekte erzielen, wenn sie vielleicht gar nicht diese enormen Summen, sondern das Geld auf das Konto des Staates zum Beispiel gut schreibt. Ja, also das ist die Grundsatzfrage, die aus meiner Sicht enorm wichtig ist eben nicht nur zu fragen, wie man das Kapital, was auf dem Finanzmarkt ist, umlenken kann, sondern eben zu fragen, wie wollen wir eigentlich, dass das Geld in die Wirtschaft eintritt? Und ohne das jetzt zu weit ausweiten zu wollen, ist ja, also was die Forschung ja gezeigt hat, ist, dass die Kreditvergabe der Banken, also die Geldschöpfung der Banken, in den 1990er, 2000er Jahren sich schwerpunktmäßig verlagert hat von der, sozusagen statistisch gesehen Realwirtschaft auf die Kapital- und Wertpapiermärkte. Ja? Also wir haben größere Gewichtung von Geldschöpfung für den Kauf, für den Handel von Immobilien, nicht den Bau neuer Immobilien, sondern den Handel mit Immobilien, was die Preise eben da auch getrieben hat, und den Handel mit anderen Wertpapieren, vor allem Aktien. Und alles, was wir sozusagen versuchen umzusteuern, zeigt uns ja, dass wir wenig Mittel haben, diese Kreditvergabe, diese Investitionsdynamik zu steuern. Und wie kompliziert das ist, zeigt ja die Praxis. Ja, also wir versuchen jetzt, und mit wir meine ich jetzt sozusagen sowohl die Finanzwirtschaft, das haben wir ja gerade gehört, als auch die Kundinnen und Kunden, haben jetzt neue Kriterien, die sie an diese Prozesse anlegen. Aber es ist eben auch kein Zufall, dass die andere Seite, also die Frage ist, welche Regulationsmöglichkeiten gab es denn, Geld anders in die Wirtschaft eintreten zu lassen, in den letzten Jahren überall so, der Ausarbeitung zu Programmen, zu historischen Studien in Kontrollmechanismen der Vergangenheit und so weiter geführt haben. Und da gibt es zwei Mechanismen, das zu steuern. Das eine ist die Frage, für wen schafft die Zentralbank Geld? Und das andere ist die Frage, wie steuert man eigentlich die Kreditvergabe von Banken? Weil man hat natürlich immer sozusagen Flaggschiff-Projekte wie die GLS-Bank. Aber die Frage ist halt sozusagen, wie kann man ein ganzes System umsteuern? Da würde ich jetzt immer erstmal sagen, das sind gar keine konkurrierenden oder das sind gar keine sich wechselseitig ausschließenden Fragen, sondern ich glaube, was angesichts der Größe der Transformation wichtig ist, ist, dass man innerhalb einer sozusagen demokratischen Ordnung das als die verschiedenen Tools, die es gibt, mit diskutiert. Und dann wird es immer unterschiedliche Positionen dazu geben. Die einen sagen dann, wir wollen den Banken nicht vorschreiben, was sie machen sollen. Ja, die anderen sagen, okay, aber reicht das, was wir mit der Anreizstruktur erreichen, das kann man jetzt auch nicht vorgeben. Aber ich glaube, das Wichtige ist, dass die Frage auch als eine Frage, wie das Geld in die Wirtschaft reinkommt, gestellt wird, weil man dann eben sagen kann, dass so etwas wie das Mandat unserer Zentralbank mit ihrer Unabhängigkeit und ihrer sozusagen reinen Geldschöpfung für den privaten Kapitalmarkt eben nicht einfach eine zivilisatorische Stufe ist, die man nicht wieder unterschreiten kann, sondern ein Modell, wie das geregelt wird, für das es Alternativen gibt, die, glaube ich, aus guten Gründen diskutiert werden.
Okay, super, vielen Dank. Dann vielleicht für die letzte halbe Stunde würde ich jetzt ein bisschen auf dieser systemischen großen Ebene bleiben und einerseits so ein bisschen nach den politischen Rahmenbedingungen die diskutieren wollen, aber auch eigentlich vor allem eure Wunschszenarien. Also ich würde jetzt vielleicht einfach mal damit anfangen. Wie ist gerade eure Einschätzung? Was müsste passieren, dass der Finanzsektor und das Geldsystem den größtmöglichen Beitrag zur sozial-ökologischen Transformation leistet? Vielleicht würde ich mal mit Silke anfangen.
Also ich probiere es mal so zu beantworten. Wir haben ein Zukunftsbild entwickelt im Sustainable Finance Beirat. Kann ich allen empfehlen, ist auf unserer Website, weil wir gesagt haben, boah, wir diskutieren so oft über Regulierung und über das Klein-Klein und die CSRD und die SFDA und das ist alles sehr technisch. Haben wir eigentlich eine gemeinsame Vision, wie es werden könnte, wie ein nachhaltiges Finanzsystem aussieht, 10 Jahre weitergedacht, im Jahr 2034, und haben eine Zukunftswerkstatt dazu gemacht im Beirat und dann an diesem Text sehr miteinander gefeilt und gerungen. Und man merkt dem Text auch an, dass es kein glattes Marketing-Dokument ist, sondern dass wir da sehr gekämpft haben, teilweise um Halbsätze. Und das finde ich für mich eigentlich ganz schön, was da rausgekommen ist. Also ein Finanzsystem zu haben, was nicht dysfunktional ist, was im Prinzip Transparenz über alle Daten hat und was die planetaren Grenzen schützt und dass bei jeder Finanzentscheidung dieser Transformationsbeitrag klar ist, dass der auch bewusst ist, dass die Rolle von Banken sich verändert. Die sind nicht nur mehr Kreditgeber, sondern die sind auch Berater bei den Unternehmen im Bereich der Transformation. Was brauchen Unternehmen an Unterstützung, an Support, an fachlichem Austausch, an Netzwerken etc.? Und dass die Politik die Rahmengebung dafür macht. Also dass sie sich einsetzt zum Beispiel für einen globalen CO2-Preis, weil der natürlich eine richtige Lenkungswirkung hat. Und dann kann das Finanzsystem auch wieder das, was es gut kann, nämlich Gelder allokieren und nach Chancen und Risiken ausrichten. Dafür braucht es aber diese Leitplanken. Wir haben auch das Thema Bildungssystem zum Beispiel thematisiert. Erstmal ungewöhnlich für einen Sustainable Finance Beirat. Aber wir sind in der Analyse dahin gekommen, dass wir ganz früh eigentlich eine Bildung brauchen über Nachhaltigkeit, über Transformation, über Selbstwirksamkeit, über diese Zusammenhänge, über die Komplexität und dass wir junge Menschen, aber auch Menschen in Ausbildung darin schulen müssen, dieses Wissen sich anzueignen, selbstwirksam zu sein und dass sie diese komplexe Welt auch erkennen und besser verstehen können. Und dazu gehört natürlich auch eine Finanzbildung und Sustainable Finance Bildung dazu. Also da ist schon so ein Bild drin, ein Finanzmarkt, der nicht mehr quasi in schädliche Spekulationen engagiert ist. Auch so ein Satz ist da drin. Also ich habe da schon ein Bild, wie es sein könnte. Wir müssen es da natürlich immer runterbrechen. Was wollen wir jetzt von der Politik? Das ist aber vielleicht eine andere Diskussion. Aber so ein Zielbild, wie das ineinander greift, Realwirtschaft und Finanzwirtschaft, da habe ich schon Ideen.
Dann würde ich vielleicht dieselbe Frage an Laura weitergeben. Also was ist für dich die Vorstellung, wie man das am bestmöglichsten machen könnte, um das Finanzsystem zu reformieren?
Ich finde dieses Zukunftsbild, was Silke gerade beschrieben hat, total schön. Und wir arbeiten selber auch mit Zukunftsbildern, eine Ebene tiefer dann tatsächlich, in dem, was wir finanzieren, also zum Beispiel erneuerbare Energien. Was ist denn da unser Zukunftsbild? Ne? Möglichst viele, natürlich, am liebsten 100% erneuerbar. Das Ganze aber mit einer hohen Bürgerbeteiligung, damit es akzeptiert wird, dezentral, mit einer Akteursvielfalt. Und so haben wir tatsächlich für die Branchen oder die Bereiche, in denen wir Finanzierungen tätigen, auch Zukunftsbilder. Und total schön, jetzt dieses übergeordnete Zukunftsbild auch für das Finanzsystem zu haben, an dem man sich orientieren kann. Und ich kann alle Punkte unterstreichen. Also es braucht natürlich die Bildung, das Bewusstsein dafür, dass wir ein ganz neues Zielsystem haben, also Stabilität des Finanzsystems, des Gesellschaftssystems, des Ökosystems funktioniert nicht mehr, wenn wir nur auf Wirtschaftswachstum achten oder auf Vollbeschäftigung oder auf Infrastruktur, sondern wir haben verschiedene Nachhaltigkeitsaspekte, planetare Grenzen, hat Silke gerade genannt, soziale Fundamente, die uns wirklich stärken, die wir mit einbeziehen müssen in alle Entscheidungen. Dazu die passenden Informationen zu haben, dass wir diese Aspekte mit einbeziehen können, dass sie in die Systeme mit einfließen können und wir als Bank zum Beispiel oder die gesamte Bankenlandschaft das Geld entsprechend lenken kann. Ich aber auch als Privatperson mir überlegen kann, ne, wie soll mein Geld denn eigentlich wirken? Bei welcher Bank ist mein Geld? Da wirklich diese Informationsbasis zu schaffen, die Systeme zu schaffen und dann tatsächlich die Rahmenbedingungen staatlicherseits, politischerseits auch zu haben, die es dafür braucht, dass dort keine Fehlanreize entstehen, beziehungsweise dass wir eine Wahrheit haben. Und Externalitäten hat Silke angesprochen, CO2-Preis, ne? Das müsste ausgeweitet werden. Wir brauchen wirklich wahre Preise, wahre Kosten, sodass all diese Externalitäten dort auch eingepreist sind und internalisiert sind, sodass wir wirklich eine Wahrheit dann auch haben in den Daten und in den ökonomischen Aspekten, die wir betrachten. Und ich würde dann vielleicht noch eine Stufe weitergehen. Wir dürfen dann natürlich auch keine Marktverzerrungen wiederum haben durch Subventionen, die dann doch wieder ein verzerrtes Bild irgendwo abgeben, weil dann wieder Geschäftsmodelle sich lohnen durch Subventionen, die es eigentlich, nach dem, was wir alles gerade besprochen haben, es sich gar nicht mehr lohnen würden. So, und das wäre so mein Zukunftsbild des Ganzen. Ich glaube, dann sehr ähnlich würden wir es schaffen, diese sozial-ökologische Transformation gemeinsam auch zu wuppen.
Danke, dann würde ich es jetzt noch an Aaron weitergeben, was dein Zukunftsbild oder deine Vision ist.
Ja, meine Vision der Zukunft, wenn man das überhaupt so nennen kann oder sollte, kommt jetzt ja erstmal so gar nicht so stark von der Nachhaltigkeit her, sondern was mich vor allem beschäftigt, ist eher ein demokratietheoretischer Hintergrund, dass ich der Meinung bin, dass wir den demokratischen Entscheidungsorganen, die wir haben, und ich bleibe jetzt erstmal bewusst abstrakt, mehr Kontrolle über Geld und Finanzen geben müssen. Und das heißt eben, überhaupt erstmal wieder die Möglichkeit zurückgeben, solche Entscheidungen zu treffen, wie viel Geld dürfen die Banken eigentlich schaffen, die wir gerade versuchen, davon zu überzeugen, dass diese Investitionen dann möglichst nachhaltig sein müssen und so weiter. Ja, also, und da gab es in der Vergangenheit ja verschiedene Art von Modellen, die Möglichkeiten, verschiedene Zinshöhen vorzugeben, die Möglichkeit, Kreditgrenzen für verschiedene Sektoren oder Geschäftsbereiche zu setzen. Das ist alles, und das ist jetzt eine Überleitung sozusagen zu einem zweiten Aspekt, so ein bisschen verloren gegangen, unter einer Erzählung, die sagt, das ist sozusagen Vergangenheit, ja, waren die verkrusteten Finanzsysteme der Vergangenheit. Das ist genauso wie die Frage, sollte eine Zentralbank Geld für den Staat schaffen dürfen? Hat man auch gesagt, das machen irgendwie Bananenrepubliken in der Gegenwart. Und ansonsten ist das etwas, was wir in der Zivilisationsgeschichte überwunden haben. Ja, und da, glaube ich, ist es ganz wichtig, dass wir ausgehend sozusagen von der Idee einer demokratischen Hoheit über diese an letztlich Werkzeuge zurückkommen, diese Dinge mit zu diskutieren in den Fragen, wie das zu steuern ist. Und dann sozusagen kommt für mich die Kriterien von Nachhaltigkeit rein, weil ist es halt eben eine Grundsatzfrage, ob wir versuchen, das mit dem Mechanismus des Marktes allein zu machen. Und da bin ich persönlich sozusagen sehr, sehr skeptisch. Ja, sozusagen, man kann, glaube ich, den Markt so weit aufklären, dass er alle Daten zur Verfügung hat, aber am Ende ist der Markt ein Mechanismus, der nur manches gut kann und manches eben auch nicht. Und ob er die Allokation des Kapital, des Geldes für diesen Zweck gut kann, da habe ich einfach im Endeffekt sozusagen auf lange Sicht meine Zweifel. Die hängen auch damit zusammen, dass das Thema Nachhaltigkeit ja nur eines ist, aber wenn wir von der Überschrift der Zukunftsfähigkeit reden, dann heißt es eben auch, dass wir Geld brauchen, um auf das sozusagen nicht mehr Einhalten der Kipppunkte zu reagieren. Ja, also wir brauchen Geld, um auf die Prozesse zu reagieren. Wir werden einfach ganz salopp gesagt eine Menge Deiche und solche Dinge brauchen. Und das ist eine Frage, die hat dann wenig mit der Lenkung von privatem Kapital, glaube ich, zu tun. Also das ist, deswegen ist mein Zukunftsbild sozusagen, glaube ich, dass die eine Green Finance ein enorm wichtiger, vielleicht auch der wichtigste Baustein ist, die Wirtschaft zu umzustrukturieren. Aber die Frage der Zukunftsfähigkeit ist eben für mich keine, die nur eine Umstrukturierung der europäischen Wirtschaft zur Folge hat, weil ich glaube, dass die Effekte davon nicht mehr groß genug sein werden. Und dann, ohne zu lang reden zu wollen, möchte ich das Thema, das Silke und Laura angesprochen haben, mit der Bildung ganz stark unterstreichen. Und das hat jetzt ja wenig ja auch bei euch beiden nicht damit zu tun, den Leuten zu sagen, ja, ihr braucht jetzt irgendwie einen Abschluss in Finanzen, um da wirklich mitreden zu können, sondern dass die Probleme ja viel grundsätzlicher sind. Ja, also ich war zum Beispiel involviert in, am Rande, involviert in Prozess von Lehrerverbänden in Nordrhein-Westfalen, die ökonomische Bildung über ganz grundlegende Sachen zu reformieren. Ja, und wenn die einem da erzählen, was da teilweise in der Schulbildung für einseitig ökonomische Dinge vorgetragen werden, ja, sozusagen von über Mindestlohn bis über dem, was man von Märkten erwartet oder wie Finanzmärkte sozusagen einfach so funktionieren, ja, ohne die als eine politisch erstmal zu gestalten. Ne? Sozusagen, wir wissen ja alle, man kann nicht einfach voraussetzen, dass Daten transparent und Akteure gleichberechtigt sind und so weiter. Also da sind wirkliche Defizite, die wirklich jetzt gar nichts damit zu tun haben, dass man eine bestimmte Position, glaube ich, dazu einnimmt, sondern einfach sagen muss, man kann nicht davon sprechen, dass die Ausbildung, die wir zu Finanzthemen haben, irgendwie neutral sei, was immer das dann bedeutet, sondern die war von einer ganz bestimmten ökonomischen Denkschule geprägt. Und deswegen, glaube ich, ist es wirklich nicht nur so ein Nebenthema zu sagen, wir müssen, also wir müssen irgendwie auch an der Bildung in diesen Fragen arbeiten, sondern wie Silke und Laura sagen, das ist wirklich ganz entscheidend. Also, dass wir sozusagen überhaupt in einen Diskurs kommen, der diese Dinge zumindest grob einschätzen kann. So, das halte ich, also aus meiner Erfahrung sozusagen auch, was das Sprechen über Geld und Finanzen jetzt ja stärker als über Nachhaltigkeit angeht, wirklich, wirklich sehr, sehr entscheidend, um überhaupt in eine wirkliche Debatte über Dinge zu kommen, die auch Chancen und Risiken irgendwie abbilden kann.
Ja, sehr gut. Dann würde ich jetzt vielleicht eine Ebene runtergehen von der Vision und nochmal bei Silke anfangen. Was wären denn die politischen Interventionen, die uns dem näher bringen könnten?
Also ich finde mal die spannende Frage eigentlich, wie kommt das Geld an die richtigen Stellen? Ja, das haben wir ja gerade auch schon angerissen. Und ich hätte da im Prinzip 5 Punkte. Das eine ist, dass ich glaube, wir brauchen mehr Anreize für Privatanlegerinnen und Privatanleger. Wir haben zum Beispiel vorgeschlagen, einmal Klimasparen für alle. Bis 25.000 Euro kann jeder von uns in nachhaltige Fonds, nachhaltige Projekte investieren und ist der ganze Gewinn ist steuerfrei, muss nicht versteuert werden. Das kann man sich für vermögendere Menschen auch nochmal überlegen in einen Transformationsfonds bis zum Beispiel 100.000 Euro, weil ich glaube, viele wollen investieren in die Transformation in Deutschland und Europa und ihnen fehlt eigentlich manchmal sozusagen auch der Glaube, welche Produkte sind die wirklich gut gemeint, sind die gut gemacht, und mit so einer Steuerfreiheit wäre es für den Staat eigentlich auch ein mögliches, einfaches Anreizinstrument. Das zweite haben wir vorhin schon ein paar Mal diskutiert, finanzielle Leitplanken. Also ich glaube, ein CO2-Preis ganz klar, aber auch transformative Förderung, was ich vorhin schon erwähnt habe. Also dass die Förderbanken, deren Gelder wirklich eins zu eins auf Transformation und Digitalisierung ausgerichtet sind. Also eine klare Ausrichtung aller öffentlichen Förderinstrumente. Das Dritte, was ich entscheidend finde, dass der Staat Vorbild ist. Zum einen bei der eigenen Anlage. Der Staat legt ja selber Gelder an für seine Beamten in Pension. Also hier klare Nachhaltigkeitskriterien. Wir diskutieren gerade so ein Sondervermögen mit dieser Aktienrente. Auch da gibt es eine große Debatte. Kommt das Thema Nachhaltigkeit in die Anlagekriterien rein? Also das finde ich entscheidend. Aber auch sowas wie grüne Leitmärkte. Ich weiß nicht, ob ihr das Konzept kennt, dass zum Beispiel, wenn und bei öffentlichen Ausschreibungen, es wird eine neue Schule gebaut, dass ganz klar ist, der Stahl, der Beton, der für diese Schule gebaut wird, dass der CO2-neutral ist. Das kostet mehr, das muss ich aber in die Ausschreibung mit reingeben, und dass der Staat sozusagen bei öffentlichen Ausschreibungen bereit ist, solche grünen Produkte zu fördern, grüne Grundstoffe. Das Vierte, was entscheidend, glaube ich, ist bei der Frage, kommt das Geld an die richtigen Stellen, ist die Transparenz über Unternehmen und über Finanzprodukte, wie nachhaltig sind die, damit ich als Anlegerin ganz schnell das sehe. Und wir haben da vorgeschlagen, eine ESG-Ampel für alle Finanzprodukte zu haben. Ihr kennt den Nutri-Score bei der Pizza, ihr kennt das Effizienzlogo beim Kühlschrank, im Prinzip so eine A-E-Logik oder Rot-Grün-Gelb oder 1-5, ist mir wurscht, aber sowas auf jedes Finanzprodukt, vom Sparprodukt über ein Versicherungsprodukt, über ein Investmentfonds, dass deutlich wird, wie nachhaltig ist dieses Finanzprodukt. Weil wir merken, wir müssen es für die Privatmenschen einfacher machen. Ja, die brauchen es einfach und nachvollziehbar. Und der fünfte Punkt, der mir wichtig ist, ist eher so ein globalerer. Da geht es um Befähigung, um Weiterbildung, um Kompetenzaufbau, um Netzwerke, um Strukturen, gerade auf lokaler Ebene. Da sind zum Beispiel die IHKs gefordert, dass die KMUs unterstützen in diesem ganzen Nachhaltigkeitstransformationsprozess. Da geht es darum, Fähigkeiten auszubilden, sowohl in der Finanzindustrie als auch in den Aufsichtsorganen. Also ich glaube, da ist dieses ganze Thema Bildung, was wir gerade schon angerissen haben, und Netzwerke zu stützen, Unterhaken, gesellschaftliches. Aber das wären so Leitplanken, und da kann natürlich der Staat viel machen, ja, indem er zum Beispiel solche lokalen Sustainable Finance Hubs gründet und mit unterstützt, indem er die IHKs ermuntert, hier stärker in eine Fortbildung zu gehen. Also, aber das wären so 5 Punkte, wo ich verschiedene Ansatzpunkte sehe, wo auch der Staat was machen kann, um diese Unterstützung, dass das Geld in die richtige Richtung fließt, weiter zu fördern.
Ja, Aaron, Laura, habt ihr noch, also ich meine, Aaron, du hast ja schon ein paar Zentralbank-Sachen angerissen, aber hast du noch konkrete Proposals oder Ansätze, die uns zu dieser Vision führen würden?
Ja, ich kann versuchen, das nochmal zusammenzufassen. Die Grundfrage ist ja erstmal, was ist die Vision? Und ich glaube, wenn die Vision ist, die Wirtschaft nachhaltig nach irgendwie belastbaren zu geben, zu transformieren, dann haben wir, glaube ich, schon viele gute Aspekte dazu gehört. Aber das Thema ist ja, glaube ich, darüber hinaus, wie wir die Gesellschaft oder unsere Gesellschaft, wie immer das unsere dann bedeutet, auch in Zukunft irgendwie lebensfähig gestalten. Und da, glaube ich, gibt es eine ganze Reihe von Investitionsbedarf, der einfach mit Märkten wenig zu tun hat, ja, sozusagen, der mit einer kompletten baulichen Umstrukturierung unseres gesamten Wohnraums zu tun hat, ja, damit wir da überhaupt noch Temperaturen in den Wohnungen haben, die funktionieren, ja, der mit dem Schutz Aufbau von gewaltigen Schutzanlagen für die Gewässer und die Zurückdrängung des Meeresspiegels und sowas zu tun haben. Deswegen glaube ich, dass es aus meiner Sicht 2 Reformvorschläge gibt, wobei ich hier ganz offen den Disclaimer sage, wie der in der gegenwärtigen, zum Beispiel europäischen Ordnung durchzusetzen ist, in denen ja sozusagen Grundsatzreformen zuletzt immer gescheitert sind an dem Auseinanderbrechen, darauf habe ich keine gute Antwort. Und das ist erstens, den öffentlichen Haushalt unabhängig zu machen von privatem Kapital über das, was man dann monetäre Finanzierung durch die Zentralbank setzt und den Banken nicht nur Anreizstrukturen, sondern klare Kreditkontrollvorgaben zu machen. Also bestimmte Investitionsarten zu verbieten, bestimmte mit höheren vorgeschriebenen Zinsen auszustatten, mit meinetwegen Kreditgrenzen für bestimmte Sektoren, weil ich Zweifel habe sozusagen, dass man dem Druck durch die Etablierung von bestimmten Kriterien in die Investments, also eher weichen Kriterien, näher kommen kann. Aber das muss man dazu sagen, das ist keine Antwort für eine globale Ökonomie, sondern es ist eine Antwort für zum Beispiel ein Land, das sich dann gleichzeitig durch so etwas wie Kapitalkontrollen irgendwie unabhängig machen muss von bestimmten Systemkonkurrenzen. Und deswegen ist es so zu verstehen, dass ich sage, wenn man ernsthaft die Transformationserfordernisse und darüber hinaus, also sozusagen die Effekte des Klimawandels bearbeiten will, dann braucht man enorm viel öffentliches Kapital. Und das ist aber nochmal eine andere Frage, glaube ich, als die nachhaltige Transformation der Ökonomie.
Ja, danke. Dann, Laura, darf ich es auch noch an dich geben, welche Vorschläge für dich besonders interessant wären?
Ich glaube, das war jetzt schon ein unglaublich vollständiges und weitreichendes Bild. Ich finde immer, es muss alles so ausgestaltet sein, dass man manche Sachen nicht selbst ad absurdum führt. Also ne, Silke hat die Aktienrente angesprochen. Wenn die doch dazu gedacht ist, mehr Lebensqualität im Alter, mehr Sicherheit zu bringen, das Geld aber aktuell noch so investiert wird vielleicht, dass es eben gar nicht zu mehr Lebensqualität nachher führt, sondern im Gegensatz dazu noch zu mehr Zerstörung beiträgt, dann ist das ganze Konzept ja in sich eigentlich ad absurdum geführt. Und das kann ich übertragen auf fossile Subventionen. Ne? Ich kann das auf die Kriterien für Infrastrukturprojekte und so weiter übertragen. Also eigentlich auf alle Aspekte, die jetzt auch gerade schon genannt wurden. Und ich glaube, vielleicht ein Thema, was man nochmal beleuchten kann, ist auch stärker noch die sozialverträgliche Ausgestaltung, Umverteilungsmechanismen von Vermögen, damit tatsächlich auch ein Aspekt, der wirklich bewegt werden muss, ne, wie ist Vermögen in unserer Gesellschaft verteilt und wie schaffe ich es eigentlich, da mehr Gerechtigkeit, mehr Fairness hinzubekommen und mehr Gleichverteilung auch von Vermögen und Einkommen. Und ich glaube, da hat der Staat noch eine zusätzliche Aufgabe, die auch über entsprechende Ausgestaltung von Steuersozialsystemen irgendwie angegangen werden muss.
Ja, vielen Dank. Dann vielleicht abschließend würde ich auch noch mir mal gerne so ein bisschen die institutionelle Blockade oder mögliche Blockierer anzuschauen, inwiefern auch, also da geht es mir eigentlich darum zu sagen, was ja Aaron auch schon angesprochen hat, wir sind jetzt gerade in einem Finanzsystem, wo es teilweise gar nicht mehr so stark auf neue Investitionen geht, sondern auf Asset-Aufkäufe von existierenden Werten sozusagen. Und dann gibt es, also meiner Ansicht, vielleicht auch ein Vested Interest, das halt so zu halten. Und es gäbe dann möglicherweise auch Verluste, wenn wir das wieder reformieren würden. Die Frage ist eigentlich, welche Akteure seht ihr in diesem Finanzsystem, das diese Investitionsumlenkung mehr oder weniger schafft? Also wird es da weiter die großen Asset Manager geben, die großen Pensionskassen, oder werden Förderbanken eine größere Rolle nehmen oder Regionalbanken? Also seht ihr sozusagen, dass diese Transformation, die wir machen müssen und wollen, auch mit einer Umgestaltung der Akteure und der Finanzinstrumente einhergeht? Werden wir weiter sehr viele Hypotheken haben als größte Asset-Klasse oder sehr viele Anleihen und Aktien? Also das ist vielleicht eine sehr, sehr konfuse Frage, aber vielleicht habt ihr dazu auch Gedanken. Vielleicht würde ich bei Aaron anfangen, weil es eher so auf der systemischen Ebene ist.
Eine Akteursgruppe, die vor allem Silke schon angesprochen hat, die, glaube ich, eine wichtige oder eine größere Bedeutung haben wird oder haben müsste, sind die jetzt mal unter dem Begriff öffentliche Förderbanken zusammengefasste Gruppe. Also da gibt es ja ganz viele verschiedene Modelle in verschiedenen Staaten, und das ist irgendwie auch so ein brachliegendes Steuerungsinstrument, eben genau, Silke hat das vorhin gesagt, warum man in deren Kriterien nicht zumindest schon mal anfängt, bestimmte Dinge, Nachhaltigkeitsvorgaben zum Beispiel einzusetzen. Und ich glaube, dass in den Diskussionen um so etwas wie Sondervermögen, da gibt es auch immer wieder Modelle, die dann zum Beispiel über solche Förder- und Aufbaubanken funktionieren. Welche Akteure für das globale Finanzsystem sozusagen eine größere oder geringere Rolle spielen könnten oder müssten für eine globale Transformation, das kann ich nicht darüber hinaus aber nicht wirklich beantworten, weil natürlich kann man jetzt immer sagen, naja, die großen Asset Manager sind irgendwie ein Problem, weil sie noch nicht nachhaltig genug investieren. Gleichzeitig wären die natürlich aber auch, hätten die natürlich auch eine Lenkungswirkung, wenn die sich auf diese Märkte einschwenken. Ja? Oder die amerikanischen Pensionsfonds sind für den ganzen Prozess der Finanzialisierung, also des Wachstums und Bedeutungsgewinn des Finanzsektors, total entscheidend gewesen, weil die versucht haben, Pensionserwartungen der amerikanischen arbeitenden Bevölkerung irgendwie zu realisieren. Und das ist auch ein Faktor, warum man das Ganze überhaupt internationalisiert hat und dereguliert hat. Also das ist für mich schwer zu sagen. Und man hat halt eine bestimmte Akteurstruktur, mit dem muss man arbeiten. Und ich glaube, die Leute, die in der Praxis, sei es der politischen oder der finanziellen Praxis, damit arbeiten, die haben uns ja auch heute schon sozusagen berichtet, dass da viele Leute am Tisch sitzen, aber so eine richtig kluge Antwort fällt mir darauf, auf deine Frage leider nicht ein, Andreas.
Mir auch nicht. mir kam nur gerade der Gedanke, als ich dir, Aaron, zugehört habe, große Asset Manager BlackRock. Ich finde, bei dem hat man sehr spannend gemerkt, welche Wellenbewegung dieses Thema Nachhaltigkeit hatte. Es gab mal irgendwann diesen Brief vom BlackRock-Chef Larry Fink an alle großen Unternehmen, dass jetzt zukünftig ESG-Daten sehr bewusst sich anschauen werden und das mit einfließt in Entscheidungen. Und dann gab es irgendwann den Nicht-Brief mehr und auch eine klare Depriorisierung, weil BlackRock gemerkt hat, wie in den USA das Thema unter Druck kommt und wie es dort auch politisiert wird. Und da hat man dann schon, finde ich, gemerkt, auch wie das in der Presse aufgenommen wird. Und dann gibt es diese Financial Times Artikel, ist ESG-Party ist tot. Und dann gibt es aber diejenigen, die sagen, hey, aber wir haben draußen die Probleme nach wie vor. Wir stecken mittendrin in der Klimakrise. Es wird eher noch schlimmer, Artenvielfaltskrise. Das ist doch nicht vorbei, die Relevanz. Wir machen das ja nicht, um irgendwelche Excel-Tabellen auszufüllen. Und das ist so Wellenbewegungen in diesem Thema. Aber ich glaube auch, dass da keine großen neuen Akteure auftreten werden, sondern dass wir mit denen arbeiten müssen, die da sind. Eine unterbelichtete Akteursgruppe, finde ich, sind zum Beispiel auch noch die Family Offices. Ich habe mich jetzt, weil ich da jetzt beruflich auch ein bisschen mit zu tun habe, nochmal mit der Gruppe beschäftigt und habe mir auch sagen lassen von Menschen, die in der Szene gut unterwegs sind, dass 9 von 10 Family Offices noch nichts mit dem Thema Nachhaltigkeit zu tun haben. Da wird aber wahnsinnig viel Geld angelegt. Ich kann nicht sagen, wie viele Milliarden es sind, aber wenn man diese Manager-Magazinen sich die 100 reichsten deutschen Familien anguckt, dahinter stehen ja immer Family Offices, die das Geld der Familien anlegen. Und die machen das komplett unreguliert. Die können investieren, was sie wollen. Und die gehen viel im Bereich Private Equity rein. Die haben hohe Aktienanteile. Und da das Thema Nachhaltigkeit stärker reinzubringen und sich da anzugucken, wie kriegt man diese Familien dazu, sich mit diesem Thema auch auf der Anlageseite zu beschäftigen? Was triggert die? Wo sind die Anreizmechanismen? Wie muss man mit denen in einen Diskurs gehen? Finde ich total spannend, weil da liegt viel Geld, da ist eine hohe Möglichkeit, was zu machen und eben nicht so reguliert wie eine Bank oder wie eine Pensionskasse, der ja dann doch gerade wenn es auch um Risikokapital geht. Also das finde ich nochmal ganz spannend, da auch zu gucken. Und das bringt einen dann auch zu der Frage, wie kriegen wir eigentlich unsere Gesellschaft weiter mit, ja, dass das Thema nicht depriorisiert wird, dass jeder von uns merkt, welche Möglichkeiten er hat mit seinem kleinen Geld, sei es bei der Altersvorsorge, sei es beim bisschen Investitionsaufbau, dort was zu bewegen, aber auch eben fernab der Geldanlage sich einzusetzen für eine andere Gesellschaft. Also das bringt ja wieder ganz andere Fragestellungen rein.
Ich finde die Gedanken gerade schon total spannend. Ich habe tatsächlich auch nicht die schlaue Antwort auf deine Frage. Aber schlussendlich muss es ja ein Zusammenspiel sein der verschiedenen Akteure. Und jeder Akteur, jede Akteurin, ne, muss auf seiner Ebene, wo der Gestaltungsspielraum ist, die möglichen Dinge tun. Und es muss am Ende ineinander greifen. Und ich glaube, was sich schon noch abzeichnen wird, ist stärker auch ein Denken, ein Wirtschaften, ein Handeln in einer gewissen Verbundenheit. Jetzt mal wirklich mal ein Reinzoomen, damit es irgendwie praktisch oder greifbar wird. Bei Krediten ist es im Moment häufig so, dahinter steht ja ein Zweck des Projekts, des Unternehmens. Und jetzt nehmen wir mal an, das soll auch zu unserer Transformation beitragen. Dann ist es am Ende eine Leistung ja für viele. Und das Risiko wiederum tragen Einzelne, entweder direkt die Unternehmerin, oder vielleicht jetzt dann noch, ne, vielleicht nimmt die Bank auch einen Teil des Risikos. Aber da nochmal stärker zu schauen, wie können wir das eigentlich auch so umgestalten, dass auch das Risiko dann von vielen getragen wird. Und vielleicht viel stärker nochmal Bürgschaftskredite, ne, Gemeinschaften. Wie kann ich da eigentlich wirklich diese Verbundenheit nochmal stärken? Dadurch habe ich vielleicht auch Menschen in meinem Rücken, die mich stärken, die schon sagen, ja, und ich glaube da dran, ne? Und ich unterstütze das mit. Und deswegen gebe ich auch eine Bürgschaft für den Kredit. Und der Nutzen, der nachher für alle da sein soll über die sozial-ökologische Transformation, den müssen wir auch über eine gemeinsame Risikoübernahme verteilen. Und vielleicht kann man so auch nochmal auf Akteure blicken und was wir eigentlich brauchen. Und wir brauchen da nochmal stärker auch unser gesamtes, also unsere Beziehungen, unser Netzwerk, dieses Wirtschaften in Verbundenheit. Und ich glaube, das kann auch nochmal dazu führen, dass wir auf die Akteursvielfalt auch nochmal anders schauen.
Welche Akteure da eine Rolle spielen, wenn ich das nochmal ganz kurz ergänzen darf, und welche Macht die vielleicht auch haben, wirft ja vor allem, glaube ich, eine Frage auf, wie wir auch als politische Gemeinschaft mit bestimmten Dingen umgehen wollen. Also was ist, wenn BlackRock jetzt 10 Jahre nachhaltig investiert und dann sagt, das spielt jetzt für uns keine Rolle mehr? Ja, und wir sind jetzt bereit zu enorm günstigen Konditionen Kohlekraftwerke zu finanzieren, wenn ihr das wollt, sozusagen. Ne? Dann wirft es einfach die Frage aus, wie geht man damit rum? Und zwar nicht nur im Sinne von, erlaubt man bestimmte Investments, sondern auch wollen wir in der Eurozone Mechanismen, um dann dieses Kapital zum Beispiel auszuschließen? Also wollen wir das kontrollieren? Ich glaube, dass man zumindest um die Frage solcher Diskussionen nicht drumherum kommt, wenn man nämlich fragt, wie man solche großen Schiffe, wie man mit umgeht, wenn denen das nicht dauerhaft wichtig ist mit der Nachhaltigkeit oder so, ja. Und das führt dann eben auch so zu Fragen, wie sowas wie der Aktienrente, ja. Wollen wir unsere Pension davon abhängig machen, also unsere Renten davon abhängig machen, ob die vielleicht dann aber in BlackRock investiert sind, oder mit Aktien zu tun haben, und das sind ja fast alle, auf die das BlackRock-Portfolio einen großen Einfluss haben, ne? Also zu sagen, da solche Fragen gehören dann zusammen, wenn wir sagen, wir wollen eine bestimmte Lenkungswirkung des Kapitals, des Finanzkapitals in Europa haben. Das soll hier mit der Wirtschaft und bestenfalls natürlich darüber hinaus haben. Da müssen wir uns eben fragen, mit solcher Macht, die da einfach her bei BlackRock aus Konzentration von einem einfach gigantischen Portfolio entstehen, umgehen und wie abhängig wir uns dann durch sozusagen auf einer ganz anderen Ebene wie der Rente wieder von solchen Spielern machen, das kann man dann auch nicht trennen. Sagen, das eine ist Nachhaltigkeit und das andere ist Rentenpolitik zum Beispiel. Ja, das funktioniert einfach dann nicht.
Und ich würde es noch erweitern. Eine Frage, die mich gerade bewegt, ist die Rolle von ETFs. Ja, wenn man mal rumfragt im Bekanntenkreis, Freundeskreis, mein Sohn fängt jetzt an irgendwie mit Trade Republic, und dann investieren alle in ETFs, weil das ist cool, das geht einfach und es kostet nichts und es wird überall gehypt. 80% aller ETFs gehen aber in Unternehmen in den USA. Das heißt, wir finanzieren überhaupt nicht hier die Transformation in Deutschland. Es geht kein Geld in erneuerbare Energienprojekte, in Wärmenetze, in neue Bahninfrastruktur, sondern wir investieren in Unternehmen in den USA. Und das ist überhaupt völlig unterbelichtet. Also ETFs werden so gehypt, auch von vielen Verbraucherzentralen, als Rolle für die Altersversorgung. Und da auch wieder Bewusstseinsschaffung ist, glaube ich, total wichtig, sowohl in der Politik als auch bei allen möglichen Anlegerinnen und Anlegern. Und da gebe ich Aaron total recht. Also diese Fragen, was machen wir mit diesem Geld, darüber das zu verstehen, die Zusammenhänge zu verstehen, zu beleuchten, ist absolut entscheidend.
Ja, das finde ich auch einen sehr, 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 sehr guten Beitrag. Und da kommen wir auch wieder ein bisschen full circle zu den Daten, weil die ETFs ja dann wieder auf den Indizes aufbauen, die teilweise von denselben Providern angeboten werden, die jetzt auch die ganzen ESG-Daten-Provider aufgekauft haben. Aber da muss man vielleicht dann auch nochmal politisch drüber nachdenken, dass es eben nicht diese Daten nicht eine neutrale Technologie sind, sondern eben auch Auswirkungen haben. Ich würde es jetzt langsam zum Ende kommen lassen. Vielleicht würde ich euch allen nochmal die Möglichkeit geben, eure letzten Gedanken loszuwerden. Und ansonsten würde ich mich schon mal bedanken für die, also ich fand es eine sehr, sehr spannende Diskussion. Ich habe viel dazugelernt und ich glaube, es war auch eine gute Gruppe sozusagen von diesen unterschiedlichen Perspektiven. Genau. Und vielen Dank auf jeden Fall, dass ihr euch da die Zeit genommen habt.
Ja, das ging mir ähnlich. Ich fand es auch eine spannende Perspektiven. Das waren drei unterschiedliche Varianten, denn doch eine hohe Einigkeit. Also mir hat es auch viel Spaß gemacht. Ich danke euch.
Ich kann mich anschließen. Sehr spannend, noch viel dazu gelernt und eine schöne Verbindung auch der unterschiedlichen Ebenen, der unterschiedlichen Blickwinkel, mit denen man drauf schaut.
Ja, bei den Statements kann ich jetzt wirklich nichts mehr ergänzen. Also auch von mir vielen Dank.
Ja, das war jetzt die dritte Folge in der Podcast-Reihe zu den Visionen einer zukunftsfähigen Wirtschaft vom Future Economies Podcast und dem Economist for Future Team. Vielen Dank fürs Zuhören zu dieser Folge zum Transformation des Finanzsystems und wir würden uns freuen, wenn ihr auch bei den nächsten spannenden Folgen, die jetzt noch in den nächsten Wochen kommen, dabei seid.